Yep, was Besseres ist uns nicht eingefallen für die Intro und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerd und Kultur. Marco und ich sprechen darüber, weshalb Leute Angst hatten, ins Wasser zu gehen. Wir sprechen heute über der weiße Hai, denn streng genommen hat er letztes Jahr 50 Jahre Jubiläum gefeiert. Aber wir sind ein bisschen spät dran, sind wir häufig dran. Aber wie sagt man, ein Zauberer ist nie zu spät. Er erscheint genau dann, wenn er gebraucht wird. Und genau darum geht es bei Marco eh immer. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor er überhaupt irgendwie das Recht hat, hier was zu sagen, möchte ich an euch appellieren. Er hat das erste Mal seit 15, 20 Jahren der Weiße Hai gesehen. Und lasst uns eine Petition starten, dass dazu ein Video auf Nerdkultur kommt. Er hat schon eins zu Jurassic Park gemacht und ich finde, wer einen Filmkanal hat, brauche ein Video zu der Weiße Hai. Ich weiß, dass es ein ganz tolles Video wird. Es ist mein persönlicher Wunsch. Und ich finde, so häufig wünscht sich die Community irgendwas von Marco. Ich bin auch Teil der Community. Marco, wir verdienen ein Jaws-Video. Und damit, hi Marco!
Das hat mich auch nicht losgelassen bei dem Rewatch des Films, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, und Eve will, dass ich mir dazu jetzt was aus den Fingern sauge. So, das habe ich.
Wie dazu?
Also nicht aus den im Sinne von, weißt du noch, im Vorgespräch, wann haben wir gesprochen? Am Telefon vor ein paar Tagen, dass ich dir gesagt habe, das Ding ist, die meisten Trivia-Sachen zu dem Film kennt man ja. Also, das darf kein Trivia-Heavy-Video sein, das muss schon ein sehr filmanalytisches sein. Und ich gucke den Film gestern und denkst so, da ist so vieles, so typisch Spielberg, und das habe ich doch gerade erst so gefühlt, gerade erst, stimmt natürlich nicht gerade erst, in meinem Jurassic Park Video drin gehabt. Und ja, würde ich mich da nicht wiederholen und so, weißt du, was ich meine? Ich hatte die ganze Zeit dieses Damoklesschwert über meinem Kopf, würde dieses Video, das ich dazu machen könnte, Eve enttäuschen, ja oder nein? Das hatte ich tatsächlich gestern, diesen Gedanken mehrmals.
Ich denke nicht. Ich denke, der Film hat genügend ein eigenes. Und nicht nur das. Ich finde, wenn man diesen Film guckt und analysiert, versteht man auch, wie Jurassic Park so gut glücken konnte. Weil da ist sehr viel drin, was Spielberg so großartig macht, großartig machen würde. Siehst du alles schon hier vor deinen Augen? Und das in einem Film, der eigentlich auf dem Papier ein stupider Monsterfilm mit einem Gummihai sein könnte. Aber es ist die gleiche Geschichte wie mit Alien von Ridley Scott, weil das sollte ursprünglich ein Roger Corman-Film sein mit einem Monster, das macht. Und es ist halt einfach diesmal ein Raumschiff. Aber dann wurde ja so viel da reingesteckt, dass es alles an. Also Alien ist bei weitem kein B-Movie und das ist bei weitem kein B-Movie. Und das ist so spannend, wenn man sich aber dann anschaut, was die Lektion ist aus diesen Filmen in Hollywood. Also wenn du einen Alien-Film in irgendeinem Raumschiff hast, ist es meistens ein Alien-Abklatsch und definitiv ein B-Movie. Und über Hai-Filme heutzutage, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr groß reden, wenn die, glaube ich, erfolgreichsten in letzter Zeit Meg waren mit Jason Statham. Holy shit, it's a Megalodon. So. Und das ist ja Tag und Nacht. Es gibt halt bestimmte Filme, an denen die haben eine Messlatte. Man sagt, wenn man einen Mafia-Film macht, muss man sich an Der Pate oder Goodfellas oder Casino messen. Man sagt, wenn man irgendwas mit Dinos macht, muss es sich an Jurassic Park messen. Man sagt, wenn es einen Slasher gibt, muss der sich an Halloween messen. Und definitiv, wenn du irgendwas mit Haien machst, dann muss es sich nun mal messen an Jaws, a.k.a. der weiße Hai. Und jetzt frage ich dich mal, lieber Marco, wann hast du Jaws das erste Mal gesehen? Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast? Und wie fühlst du dich jetzt, nachdem du ihn nach Ewigkeiten mal wieder reingeschmissen hast und gesagt hast, na gut, Eve, ich mach's.
Ich wünschte, ich hätte ihn reingeschmissen, aber dazu gleich mehr. Zuerst, wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Definitiv im Fernsehen. Ich bin mir sehr sicher, dass das zu einer Zeit war, in der wöchentlich ein Weißer Hai-Film lief. Das war bestimmt Kabel 1 oder ProSieben oder so. Die haben jede Woche einen gezeigt aus der Reihe. Und das geht ja relativ weit. Ich habe das Zählen aber aufgehört. Ich habe sie fast alle gesehen. Weil alles nach dem ersten ist natürlich zum Vergessen. Es ist so sehr zum Vergessen, dass ich nichts mehr weiß aus irgendeiner Fortsetzung von Der Weiße Hai. Und ich weiß aber auch noch, ich war so jung, das war noch nicht Teil meines Gedankenspiels, warum ist das so? Also, dass es mit Spielberg zu tun hat. Das war nicht Teil der Präambel, als ich in diese anderen Filme reingegangen bin. So, ach, der ist ja nicht von Spielberg, der wird schon nicht so geil sein. Nee, ich war so überwältigt von dem ersten, dass ich natürlich die anderen gucken musste, so wie es viele Leute im Kino damals gemacht haben. Das war ja auch das ganze Konzept dahinter. Die Leute gucken es, ist ja egal, weil sie den ersten so toll fanden. Ich weiß noch, dass der zweite einigermaßen okay war, einfach wegen der Besetzung. Aber das war's auch schon, weil ich nichts mehr weiß. Und der erste, ja, klassisch Fernsehen. Und da habe ich ihn auch zum letzten Mal gesehen. Ich kann mich nicht entsinnen, ihn danach noch mal richtig gesehen zu haben. Er war aber immer präsent in meinem Leben, weil Spielberg, weil einprägsam, weil ich immer wieder vereinzelte Szenen entweder in meine Videos reingeschnitten habe, einfach auf YouTube sehe, selbst in Shorts begegnet mir das immer wieder. Neulich erst, totaler Zufall, vielleicht auch ein Grund, warum wir heute drüber sprechen, ist mir ein Reel begegnet, wo es nur um das Staging und Blocking von Spielberg ging, in Jaws, anhand einer einzigen Szene. Und das fand ich so cool. Ich glaube, das hat doch mal so ein Inception gegeben, zusammen mit deinem ständigen Nägen, wir sollten endlich über der Weiße Hai reden. Als du das dann vorgeschlagen hast, Anfang der Woche, habe ich gedacht so, ach, fuck it, ich gebe jetzt nach. Der eine Short hat mir gesagt, der Weiße Hai muss mal wieder gerewatcht werden. Und dann mache ich das jetzt. Ich gebe dir recht, ich gebe James Gunn recht. Man muss das gesehen haben. Es ist ja James Gunns Lieblingsfilm, sagt er immer wieder. Und das sagt ja auch, was für einen Impact dieser Film hat und wie sehr er als Masterclass, glaube ich, für Regisseure immer noch funktioniert. Da ist mir vieles so bei diesem Rewatch nochmal aufgefallen. Dazu dann bei den einzelnen Sachen mehr, vor allem bei der Kamera. Der Film gehört immer noch an jeder Filmhochschule gezeigt. Das ist keine Frage. Und jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, muss ich aber sagen, jetzt kommt das kleine Aber, ich hatte den Horror stärker in Erinnerung. Weil als ich den gesehen habe, das ist der Impact, den man, vielleicht nicht derselbe, den die Leute 75 im Kino gespürt haben. Das ist keine Frage. Das geht nicht mehr. Aber als ich den als Kind trotzdem gesehen habe, hatte ich ihn sehr viel gruseliger in Erinnerung, vor allem auch wegen deiner Musik. Und jetzt habe ich gemerkt, ich kann mir die Musik teilweise auch so ein bisschen wegdenken und dadurch wirkt es auf einmal sehr viel trashiger. Aber der Film hat das große Glück, dass er ja, und das ist dir immer so wichtig, nicht nur ein Horrorfilm ist, sondern auch ein Abenteuerfilm. Und dieser Abenteuerfilm ist ja relativ bald früher, als ich Erinnerung hatte. Ich hatte immer gedacht, ja, das letzte Drittel ist doch der Abenteuerfilm. Das stimmt gar nicht. Es ist die Hälfte. Es ist ziemlich genau die Hälfte. Ich habe auf die Uhr geschaut, jetzt bei diesem Rewatch. Nach genau einer Stunde haben sie die Szene, in der es darum geht, dass der Bürgermeister den Vertrag unterschreibt. Und damit ändert sich der komplette Film. Das ist aber ähnlich wie in Jurassic Park. Du erinnerst dich, was passiert nach genau einer Stunde in Jurassic Park?
Der T-Rex bricht aus.
Das ist der sogenannte Dramaturgie Point of No Return. Ab hier ist der Film, ab hier gibt's kein Zurück mehr. Und so ist es bei Jaws auch. Und ab hier ist es kein reiner Horrorfilm mehr, sondern vor allem ein Abenteuerfilm, in dem sie ein Monster jagen. Und das ist so ein schöner Watch how the turns have tabled, ne? Weißt du? Das wertet den Film unheimlich auf. Auch die Gruppenkonstellation und alles. Ich bin immer noch begeistert und fasziniert.
Du hast es gerade bewusst gesagt wie Michael Scott, oder?
Ja, das war schon Absicht. Ich bin schlecht in Sprichwörtern. Ich habe deswegen auch ein bisschen gebraucht, um es auszusprechen. Es musste wie Michael Scott sein in The Office.
Well, well, well. How the turntables. Oh Gott.
Ach, the turntables. Ich dachte, the turns have tabled.
Nein, er sagt einfach, well, well, well. How the turntables. Und du denkst, da kommt sogar noch was. Also
ja, das ist mein frischer Eindruck. Es ist definitiv noch ein Filmklassiker. Es ist eine Masterclass zu allem, was Spielberg zu tun hat. Es sollte schon eine Masterclass für jeden Filmschaffenden sein. Alleine deswegen. Ich habe aber auch gestern, ich habe den Film, nur den Anfang, nicht den ganzen Film, mit einer Person gesehen, die den noch nie gesehen hat. Und das ist natürlich dann interessant zu sehen, wenn du das 2026, 51 Jahre nach dem Kinorelease, dann zum ersten Mal siehst. Also wie jemand dann darauf reagiert. und sie fand den überhaupt nicht gruselig. Also nicht mal ein bisschen. Du siehst, wie die, wie abgestumpft wir sind.
Ich muss aber auch sagen, selbst als ich klein war, der Gruselfaktor dieses Films war nie das, was für mich der Draw war, den so geil zu finden. Nicht mal als Kind, muss ich sagen. Ich fand's unheimlich, die eine Attacke, die einfach komplett bei Tageslicht passiert. Einfach die Idee, dass es bei Tageslicht passiert, vor lauter Zuschauern. Und ich hatte noch nie so viel Blut auch so gesehen. Und ich finde, dieser Effekt, der ist immer noch ziemlich stark. Der ist ja dann sogar mit diesem Vertigo-Dali-Zoom auch noch, wird da
Dolly Zoom
drin, wird ja sowieso Filmgeschichte auch draus gemacht, aber das fand ich immer unheimlich. Aber die reinen Horrorsequenzen waren nie das, was mich an diesem Film so fasziniert hat. Das ist so spannend. Ich bin für den Hai gekommen und ich finde den Hai cool, aber noch mehr als bei Jurassic Park, muss ich wirklich sagen. Diese drei Leads und diese Dreier-Dynamik ist so unglaublich. Und der Abenteueraspekt auf der Orca ist so toll. Und dieses Alltägliche, es ist ja schon recht unkonventionell, weil ich will darüber später unbedingt nochmal drüber reden, wie so ein Film eventuell heute aussehen würde mit den drei Leads. Weil alle drei wären pure Karikaturen heutzutage und sind es in dem Film nicht. Sie sind immer kurz davor, in eine Falle zu tappen und könnten karikaturhaft sein, aber ich benutze da gerne eine Metapher, und zwar Lost. Wenn du dir Lost anguckst, und zwar die Pilot-Episode von Lost, und du diese Leute siehst, die den Flugzeugabsturz überlebt haben, hast du das Gefühl zu wissen, wie diese Figuren sind, weil die kommen dir one beat vor. Und zwar, oh, da ist das Arschloch, der ist halt Arsch, weil er Arsch ist. Ja, da hast du dieses koreanische Paar und da ist der Mann immer so drakonisch gegenüber seiner Frau. Ich wette, die sind krass traditionell und sie hat nichts zu melden und so weiter und so fort. Oh, Kate ist, glaube ich, nur ein Love Interest. Und da ist wirklich, well, how the turntables. Weil dann siehst du Sadajit, oh, die Geschichte ist ganz anders, als ich dachte. Wie Kate ist, okay. Oh, Sawyer ist nicht nur Arsch, um Arsch zu sein. Und ich finde, so ähnlich macht der Film das. Der Film führt Figuren ein und du weißt ganz genau nach dieser Einführung eigentlich, welcher Archetype sie sein sollen. Und dann lernst du sie aber besser kennen. Und da gibt es überraschend nuanciertes Schreiben, was diese Figuren halt auch so unsterblich gemacht hat. Weil wenn du über die Jaws-Sequels sprichst, genau das fehlt denen. So, also genau das fehlt denen, Charakter. Weil ich lieb hasse ja Jaws The Revenge, weil der so scheiße ist.
Das ist die Abrechnung mit Michael Caine, oder? Das ist der.
Ja.
Der vierte, glaube ich,
Jaws The Revenge mit der Tagline. Kennst du die Tagline vom Film?
Nein? Now it's personal oder sowas?
This time it's personal. Ja.
Ich musste tatsächlich auch, manchmal muss ich an dich denken, dieser wandelnde Mittelfinger, was du immer sagst, in Jurassic Park, bei dem Spinosaurus. Es gibt einfach manchmal auch diesen Archetypen, diesen Stereotyp, dass eine Figur offensichtlich der wandelnde Mittelfinger für den Bösewicht ist. Und daran muss ich manchmal denken. An der wandelnde Mittelfinger finde ich schön. Das ist eine sehr schöne Formulierung von dir, die ich nie wieder vergessen werde.
Yeah.
Aber ganz kurz zu die Abrechnung. Dazu ist ja meine Lieblingsanekdote. Du kennst sie bestimmt, aber ich weiß nicht, ob sie jeder von euch da draußen kennt. Die wird mir als Real immer und immer wieder abgespielt, weil jedes Mal höre ich mir die ganz an, einfach weil es so lustig ist. Michael Caine Interviews. Michael Caine hat den Film nur fürs Geld gemacht. Und das merkt man dem Film natürlich auch an. Und er wurde auch darauf angesprochen mal von jemandem, warum hast du diesen awful movie gemacht?
Die fragen ihn, wie stehst du zu Jaws 4? Und seine erste Antwort ist, ich habe ihn nie gesehen. Ich habe gehört, er ist furchtbar. Aber wisst ihr, was ich gesehen habe? Das Haus, das ich davon gekauft habe.
Haben. Nee, besser. Was ich gesehen habe, ist das Haus meiner Mutter, das ich davon gekauft habe. It's lovely. It's lovely. Das werde ich nie vergessen. Michael Caine ist so geil. Dafür liebe ich dann jetzt schon der weiße Hai 4, einfach nur für diese Anekdote. Aber das war's dann auch schon. Ja, der erste ist der mit dem Impact. Wir haben sehr viel dazu zu sagen. Ach, na, eine Sache noch. Wie haben wir den gesehen, ist wichtig. Mm. Du hast ja die Blu-ray gekauft, glaube ich.
Ja, die reguläre Blu-ray. Da würde ich gerne mal auch als Blu-ray-Sammler kurz drüber reden. Weil es gibt ja häufig das Problem mit Blu-rays. Also als Predator-Fan, glaube ich, gibt es nur eine anständige Blu-ray, die man sich kaufen kann. Weil es gibt diese Ultimate Hunter Edition, die habe ich auch zu Hause. Die ist Hammer, wenn man die ganzen Behind-the-Scenes und alles sehen will und Extra-Szenen, das ist wirklich ganz toll. Das Extra-Material ist eine ganze Disc und da gibt's echt viel geile Sachen, gerade so für Nerds, die auf Produktionsgeschichten und so weiter stehen. Super, und Audiokommentare, fantastisch. Das Problem bei dieser Edition ist, wenn du den regulären Film schaust, der hat so mit Digital Noise Reduction den Filmkorn rausgenommen und der Filter ist so krass draufgelegt, dass die Figuren alle ein bisschen ausschauen wie Wachsfiguren. Kennst du das?
Ich mag das nicht, wenn man Filmkorn rausnimmt. Das ist ganz eklig. Das sieht nie gut aus.
Also die schlimmste Verarbeitung, die es je gab in HD, also ist tatsächlich Buffy. Da gibt's ganze Essays zu. Buffy auf Disney Plus. Da sehen diese Figuren unnatürlich aus. Und deswegen, da ist das einzig Gute, was du machen kannst, die DVDs gucken. Hast du halt eine schlechtere Quali, aber hast tatsächlich das, wie es sein soll.
Ist es da nur die Quali oder auch das Bildformat? Also wie bei Friends zum Beispiel, wo sie das Bild erweitert haben, wo sie einen Fullshot genommen haben und dann siehst du auf einmal, wo die Wände aufhören und so, weil das nie geplant war.
Bei Buffy ist es die stümperhafteste Arbeit, die du dir vorstellen kannst. Das heißt, in Season 3 gibt es einen epischen Endfight. Und das ist halt ein 4:3, aber das wurde jetzt einfach die Balken, du siehst das, was die Balken verschleiert haben und du siehst das Kamerateam. Also das ist ziemlich krass. Das ist stümperhaft hoch 40. Aber
ganz kurz. Hast doch bestimmt auch, wie hieß denn das nochmal, die Schwesterserie zu Daredevil.
Jessica Jones?
Jessica Jones. So, du hast doch 100% Jessica Jones auch gesehen.
Nur ein paar Episoden eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
Ach tatsächlich. Yeah. Die erste Staffel ganz toll und die zweite unerträglich, aber die erste ist toll. Die heißt im Original Alias oder so. Ich glaube, so heißt der Comic. Und die haben es natürlich nicht gemacht als Serie, weil J.J. Abrams Alias. Mhm. Ich meine, es war Alias. Da ist mir mal aufgefallen, ja, wie gesagt, du kennst ja dieser Trick, dass halt Leute außerhalb vom Bild stehen, obwohl die Kamera sie eigentlich mitfilmt. Mhm. Und es gibt noch einen anderen Trick, den Netflix gerne anwendet oder den Jessica Jones angewendet hat, wo ich dachte, ich spinne. Und hab mir das doch ein paar Mal angeschaut. Da hat im Dunkeln, sie geht durch eine Tür und im Dunkeln saß der Kameramann mit der zweiten Kamera und hat sie abgefilmt. Witzig. Und die haben das halt so ausgeleuchtet, dass sie gedacht haben, man sieht das nicht. Und ich glaube, man sieht es auch auf den meisten Fernsehern nicht. Aber der Fernseher, den ich hatte, der war wahrscheinlich ein bisschen zu hell eingestellt. Und ich sehe einfach einen Dude voll im Bild mit der Kamera unten kauern und wie er sie abfilmt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber geil, dass sie es versucht haben. Also dafür Props.
Ja, aber es ist zumindest cool für den Trick. Aber wie gesagt, Buffy, es gibt ganze Essays dazu, wie fürchterlich diese HD-Conversion ist. Und im Gegenzug eine der besten Serien HD-Conversion gibt es halt auch auf Disney Plus in sehr guter Qualität, das Akte X. Also Akte X, alles, was sie bei Akte X richtig gemacht haben, haben sie bei Buffy verkackt, muss ich nur sagen. Aber der weiße Hai Blu-ray, und ich meine wirklich die reguläre Blu-ray, ist eine der besten konvertierten Blu-rays, die man sich vorstellen kann. Das Bild ist pitch perfect, aber es ist halt auch Filmkorn drin. Du hast das Gefühl, du guckst den Film, wie du ihn damals auf der Kinoleinwand sehen solltest. Mhm. Und die Farben, die boomen vom Screen runter. Es ist wirklich wunderschön, die Detailverliebtheit, großartig. Aber es geht trotzdem das Körnige vom Bild nicht verloren. Und das ist echt schön.
Ja, Filmkorn ist nichts Schlechtes. Weißt du, das Ding ist, Film hat, so habe ich es auch im Studium gelernt, unendlich hohe Auflösung, Anführungsstrichen. In Wirklichkeit hat es eine Auflösung von bis zu 6K, also normaler 35mm Film. Den könntest du bis zu 6K hoch rauskonvertieren in digital. Das Problem ist nur für manche Leute, dass dieser Filmkorn dadurch natürlich auch super sichtbar ist. Und der Filmkorn, das ist ja wirklich wie so eine kleine Sandschicht, müsst ihr euch das vorstellen, auf dem Film. Und umso mehr davon da ist, umso mehr Licht wird aufgenommen für den Film, weil die Größe, die physikalische Größe der Oberfläche wird ja vergrößert. Und das heißt, das wechselt sogar, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse in der Szene sind, hast du mehr oder weniger Filmkorn. Und es wird von vielen Leuten als etwas Negatives wahrgenommen, aber eigentlich ist das das Romantische am Film. Es ist so, das Bild lebt. Das hat ja was, das hat so einen ganz eigenen Charme. Stell dir vor, du würdest es bei Indiana Jones machen, der sowieso ein bisschen pulpig aussehen will. Du würdest dem noch den Filmgrain, den Filmkorn nehmen. Das ist ja ein absolutes Unding. Und ich bin immer dafür, wenn du eine 4K-Abtastung hast, dass du sie auch so lässt, wie sie ist. Dass du irgendwelche Fehler an der Filmrolle rausnehmen willst, weil die schon tausendmal durchgenudelt wurde, das verstehe ich gerade noch. Aber das mit dem Filmkorn ist ein Unding.
Ja, deswegen, bei der Weiße Hai müsst ihr keine Angst haben, welche Blu-ray ihr euch kauft, also in Bezug auf die Bildqualität. Die ist wirklich.
Ich habe die gehört, die 4K UHD ist auch gut, aber die hast du jetzt nicht gesehen.
Die habe ich nicht gesehen, aber ich habe natürlich seit meinem Predator-Debakel auch ordentlich recherchiert und auch User-Wertung und so weiter. Und Jaws zählt zu den bestkonvertierten HD-Releases von einem 70er-Jahre-Film. Und das spricht für sich selbst. Wenn ich den reinschmeiße und es bei mir hier wirklich schön dunkel mache, habe ich einfach Kino mit Jaws und geiler geht's halt nicht, ne?
Gut, dass du brauchst mir gerade die perfekte Überleitung. Ich habe den Film in der schlechtmöglichsten Fassung gesehen, die man hätte sehen können.
Oh Gott.
Und zwar auf allen Ebenen. Und das, weil ich nicht genug recherchiert habe. Wir haben das am Montag, glaube ich, beschlossen, dass wir Jaws gucken werden. Und ich habe dann gestern in einem Übereifer, also wirklich zwischen Feierabend und ich war im Büro und so, ich gehe jetzt, aber ich kaufe noch schnell den Film. Weil der läuft nirgends in der Flatrate gerade. Nirgends stimmt gar nicht. Ich glaube auf Sky, aber da habe ich gerade keine
Ahnung. Der lief krass lange auf Netflix. Ich glaube, der lief vor einem Monat noch auf Netflix.
Bitter. Weißt du, Netflix, ohne es jetzt gesehen zu haben, garantiert die 4K-Fassung, weil dafür zahle ich ja mein 4K-Geld an Netflix und so weiter. So, ich kaufe das blind auf Prime. Also, ich habe jetzt nicht groß nachgeschaut, einfach, ach, der ist da, perfekt, nehme ich schnell mit, ne? Es ist nur die deutsche Fassung.
Oh Gott.
Nur die deutsche. Was okay wäre wegen Nostalgie, und zwar, ich schaue auch gerne Indiana Jones, gerne auf Deutsch, aber der Film ist ja bei mir so lange her, ich habe da keine Nostalgie für die Stimmen. Jetzt ist es aber so, und dann habe ich erst gedacht, als ich gesehen habe, oh nein, es gibt nur die deutsche Tonspur. Und oh nein, es gibt nur eine deutsche Tonspur. Ich habe zufälligerweise am Dienstag mit unserem lieben Kollegen und Freund Daniel Schröckert zusammen Abend gegessen. Und er hat
aber
mir
in München?
Wir haben noch mal, ja, war in München. Er hat Indiana Jones im Konzert gesehen.
Ah, okay.
Und wir sind deswegen auf der Weiße Hai gekommen, weil Indiana Jones, der erste Teil, der ja auch eine tolle Synchro hat, diese Synchro vom ersten Teil ist ja auf einer Monospur. Und weil sie auf einer Monospur ist, konnten sie das nie aufteilen für 5.1 für die HD-Fassung des Films. Und das war ein riesiges technisches Problem für das Synchronisationsstudio hier in Deutschland, für die Blu-ray-Umsetzung. Und deswegen haben sie ja berühmterweise eine neue deutsche Synchro von Indiana Jones gemacht. Die haben sich ja Mühe gegeben, das muss man sagen. Sie haben jede Stimme, die es noch gab, haben sie noch mal zurückgeholt. Nur klingt halt auf einmal Indiana Jones 20 Jahre älter, logischerweise. 30 Jahre älter. Ist eben so. Aber dafür hast du eine 5.1-Abtastung. Zum Glück. Jeder Blu-ray-Besitzer von Indiana Jones, hier, ich sitze hier, kann ja zum Glück die Spur wechseln und kann die alte hören oder halt Originalton, der auch perfekt 5.1 abgemischt ist, weil da haben sie ja die einzelnen Tonspuren gehabt. Auf dem Konzert kannst du aber nicht die Monospur nehmen, weil die müssen ja die Musik rausnehmen für Live und Konzert, dass der Film läuft und das Orchester davor sitzt, ne? Also hatten sie die neue deutsche Synchro genommen. Und so sind wir auf der Weiße Hai gekommen, weil ich wusste nicht, dass der Weiße Hai, als ein Film, der vor Indiana Jones erschienen ist, natürlich auch nur in Mono und Deutsch vorhanden ist. Hatte auch keine Ahnung. Und deswegen gibt's eine neue deutsche Synchro. Und ich habe das auch daran gemerkt, als der Film losging, weil eine der ersten Stimmen, die du hörst, ist doch dieser Hippie, der nicht mit ins Wasser geht, sondern einschläft. Mhm. Ne? und ich höre die Stimme und merke, ich kenne die Stimme. Warum kenne ich die Stimme? Ich habe den Film vor 20 Jahren gesehen. Das kann nicht sein, dass ich die Stimme kenne. Die klingt viel zu neu. Was ist das? Es war die Synchronstimme von Jason Segel in How I Met Your Mother.
Oh nein.
Es war Marshall in dieser allerersten Szene. Also das, zumindest habe ich das so rausgehört. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das stimmt. Aber ich habe wirklich gedacht, jetzt muss ich den so gucken. Ich finde, aber dadurch, dass ich diese Nostalgie nicht habe für die deutsche Synchro, sie klingt wie ein 70er-Jahre-Film. Ich finde, die haben das eigentlich ganz okay gemacht für das, was sie da hatten. Aber ich hätte den am liebsten jetzt im O-Ton geschaut und dann irgendwann noch mal in Monodeutsch. Das wäre jetzt eigentlich meine Herangehensweise gewesen, blieb mir verwehrt, dadurch, dass ich bei Prime gekauft habe. Und dann ist mir aufgefallen, die Bildqualität ist aber richtig beschissen. Also da stand doch Full HD dabei, was mich eh schon gewundert hat, dass ich nicht in 4K kaufen kann. Das hätte eigentlich schon ein Warnsignal sein müssen, wenn ich den Film nicht in 4K kaufen kann. Und dann ist er in Full HD, super franselig, also du siehst gefühlt den Codec.
Mm.
Die Lichtstimmung ist in den Szenen extrem unterschiedlich. Mal ist das Bild flacher, mal ist es kontrastreicher. Sehr pixelig. Und an ein paar Shots, weil ich ja so ein Auge für das Blocking und so habe, ne, ist mir dann aufgefallen, oh nein, im Vordergrund sitzt jemand und ich sehe ihn nicht, weil das Bild abgeschnitten ist. Der Film ist nicht in 16:9. Die haben CinemaScope genommen und haben rechts und links abgeschnitten, um ihn 16:9 zu machen. Das ist die schlimmste Fassung, die ich von diesem Film hätte sehen können. Also es geht wirklich nicht schlimmer. Das war ein Pain in the ass.
Ja, das ist furchtbar. Hättest du bei mir rumkommen sollen. Dafür hättest du gerne nach Berlin kommen können. Hätte ich Popcorn gemacht.
Oder mittlerweile
mache ich ja die geilsten Burgers ever. Mittlerweile ist ganz schön krass.
Also mittlerweile? Ich kenne ein paar gute selbstgemachte Hamburger. Das ist nämlich ein bold Claim von dir gerade.
Ich weiß, aber mittlerweile, also ich mache ja jetzt wirklich mindestens alle 2 Wochen Burger Night und Alter, ich mach dir den Burger, den du haben willst. Wirklich, wünsch dir irgendeine Art von Burger. Ich mach dir Bacon Cheese, ich habe sogar meine Specials, die ich noch mit drauf mache. Also, let's go. So.
Den Hirtenjungen von, der heißt erstens nicht Hirtenjungen, der heißt bestimmt irgendwie anders.
Aber mit Hirtenkäse halt.
Nee, Mann, wie heißt die Burgerkette nochmal? Ich wollte jetzt extra was nehmen, was du garantiert nicht machst. Nicht Hänsel und Gretel. Na, wie ist es denn?
Hans im Glück?
Hans im Glück. Ich war schon so lange nicht mehr im Hans im Glück, dass mir der blöde Name nicht eingefallen ist.
Hass.
Ich machte das am Anfang, das kommt ja aus München und man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich diese Übergangszeit noch miterlebt. Ja, jetzt pass auf, Hans im Glück, bevor es cool war. Ich glaube, das kommt aus München oder Umgebung und die hatten noch sehr geile selbstgemachte Patties und so ganz am Anfang. Und das hat dann irgendwann einen sehr großen Switch gegeben, dass Hans im Glück sehr viel kommerzieller und McDonald's-iger wurde. Und soweit ich das auch weiß, haben sich die Gründer zerstritten. Vielleicht nicht deswegen, aber sie haben sich zerstritten. Und es gibt doch ein sehr ähnliches Burger-Konzept. Die heißen nicht Hans im Glück, die heißen aber auch irgendwas mit einem Märchen. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Wo auch alles deutsch ist, da heißen die Burger auch irgendwie der Bursche oder irgendwie sowas.
Der Bursche.
Oder auch auf der Toilette, ne, steht, ne, egal. Diese andere Burger-Kette, die auch sehr deutsch-märchenlastig ist, ist von einem der Gründer von Hans im Glück. So, okay. So viel Fun Fact. Ja, egal. So, deutsche Burger War. Deutsche Burger King McDonald's Geschichte. Gut, ich habe die schlechtmöglichste Fassung gesehen und musste sehr viel ausblenden. Also damit es den Film nicht schadet. Also ich wirklich gedacht. Also ich kann euch allen nur davon abraten, den bei Amazon in diesem Zustand zu kaufen. Ich hoffe, sie ändern das irgendwann und bitte auch nachträglich, weil ich habe denen gerade Geld in den Rachen geworfen. Weil für die 8 Euro hätte ich mir auch die Blu-ray kaufen können. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich sie bei Amazon ironischerweise bestellt, sodass ich sie über Nacht kriege oder wäre in den nächsten Mediamarkt gerannt. Weil das ist der Film ja wert. Und es hat mich wirklich, wirklich geärgert. Es hat mich so sehr geärgert, dass ich den Film in naher Zukunft noch mal rewatchen würde, einfach nur, damit ich das nebeneinander halten kann.
Also,
es war schlimm.
Es ist witzig, dass du Amazon erwähnst, weil ich habe mit einem meiner Kumpels so ein Running Gag. Weil wenn du dir mal was bei Amazon gekauft hast, ist es ja immer unter deinen Purchases drin. Und das kannst du dann immer wieder abrufen. Ne?
Ja.
Und mein Kumpel, der kauft sich so gut wie nie Filme irgendwie bei Prime oder so. Der streamt die halt oder sonst was. Und der war bei mir zu Hause. Und wir waren in seinem Prime eingeloggt. oder habe ich seine Käufe gesehen. Und einen größeren Kontrast in der Filmgeschichte kann es nicht geben. Wir haben uns beide totgelacht. Ich so, ja, das ist ja mal ein Filmabend, geiler Double Feature. Und zwar Taxi Driver von Scorsese und Mortal Kombat Annihilation.
Wir haben ja letzte Woche habe ich ja mit Sebastian in unserem Duo-Podcast ohne dich leider, haben wir ja über Prinzessin Mononoke geredet. Ja. Und weil wir über Ghibli geredet haben, mussten wir auch über den größten Double-Feature-Kontrast in der Animationsfilmgeschichte reden. Kennst du den?
Die Emoji-Movie?
Nein, Kontrast von einem Double-Feature.
Ach so, nee.
Der zweite Ghibli-Film, ich glaube, zweite oder dritte Ghibli-Film, ist Die letzten Glühwürmchen.
Yeah, yeah.
Last of the Fireflies oder so.
Irgendwie heißt so, ja. Yeah.
Und letzten Glühwürmchen ist ja einer der traurigsten Filme in der Weltgeschichte. Da lege ich die Hand dafür ins Feuer. Es gibt wenig andere Dinge, die dich so brechen werden wie Die letzten Glühwürmchen. Das ist einer der besten Antikriegsfilme, die es überhaupt gibt. Und der von dem sind sie ausgegangen, dass es ein Superhit wird. Aber die hatten noch so einen anderen Zeichentrickfilm, bei dem sie dachten, das will kein Mensch gucken. Was machen wir damit? Wie wäre es, wenn wir den als Double-Feature rausbringen? Der kommt dann davor oder danach. Die Reihenfolge wussten wir nicht. Wir glauben danach. So nach dem Motto, du guckst jetzt den traurigsten Film, der dir einfällt, und jetzt guckst du einen, der dich wieder aufmuntert. Weißt du, wer der andere Film war, der die Leute wieder aufmuntern soll?
Prinzessin Mononoke?
Nee, das kam viel später raus.
Chihiros Reise ins Wunderland?
Auch viel später. Ich glaube, beide 90er, ne? Die kamen ja aus den 80ern, die Ghibli-Filme. Der andere Film, von dem sie dachten, dass es keinen Mensch interessiert,
Totoro.
Ist Nachbar Totoro.
Ah. Du weißt,
also Totoro ausgerechnet das, was ihr Maskottchen wurde. Das wäre so, als wenn Disney Angst hätte, dass Mickey Mouse nicht funktioniert. Weißt du, damit musst du es ja vergleichen. Das ist ja ihr Maskottchen jetzt. Und sie dachten, das interessiert keinen Mensch.
Ich habe Totoro nie gesehen, ne? Das ist ganz krass.
Ja?
Was lustig ist, weil Jenny von Moviepilot, Grüße gehen raus, die war ja auch schon ein paar Mal im Podcast, die war in Japan vor 2 oder 3 Jahren, kam zurück und das fand ich ja total süß, weil Jenny und ich, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen, aber wir sehen uns gar nicht so häufig, wir haben auch nicht so viel Kontakt gehabt, als wir zusammen gearbeitet haben, aber immer wenn, haben wir uns sehr gefreut. Und dann kam sie zu meinem Arbeitsplatz und da dachte ich mir jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie Scheiße gebaut oder irgendwas muss ich jetzt, keine Ahnung, machen.
Weil die Chefredakteurin vom Moviepilot neben dir steht auf einmal.
Und dann sagt sie einfach, hallo Yves, ich war in Japan und ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Und da hat sie mir so einen kleinen Totoro auf meinen Schreibtisch gestellt und gesagt, und by the way, vielleicht guckst du den Film ja jetzt auch mal. Und das fand ich so süß und ich will den deswegen immer noch gucken. Ich kam noch nicht dazu, aber der steht bei mir in meinem alten Set zu Hause und ich gucke mir den gerne an. Dann denke ich immer an die ganz schönen Zeiten von früher. Ja.
Das ist sweet. Es ist auch ein sweeter Film, definitiv. Du siehst, wo alles Spätere, was Ghibli dann so groß gemacht hat, auch ein bisschen herkommt einfach. Mhm. So dieses Magische, also gerade wenn der Chihiros Reise ins Zauberland gefallen hat, musst du Nachbar Totoro gesehen haben.
Wird dir gefallen.
Garantiert, da gebe ich Jenny recht.
Ja. Ja, dann springen wir doch mal jetzt rein in die Story von der Weiße Hai. Soll ich die Zusammenfassung machen oder machst du
das? Ja, du bist der Zusammenfassungstyp, du machst das jetzt.
Okay, also der Film spielt in der fiktiven Stadt von Amity Island und wir haben einen Cop aus New York, der gerade dort zum Sheriff gemacht wurde quasi, Brody, gespielt von Roy Scheider. Und er probiert sich gerade noch so ein bisschen anzupassen, probiert auch mehr und mehr seinen New Yorker Akzent loszuwerden in den ersten paar Szenen, was sehr witzig ist, was dir wahrscheinlich total entgangen ist.
Nee,
wenn er mit seiner Frau, du merkst ja, die sind echt noch ganz, ganz frisch da und es werden immer noch Regale sortiert und so weiter und so fort. Und es ist halt eine Stadt, in der er nicht wirklich viel zu tun hat. Du hast das Gefühl, es ist ein guter Job, der ihm geboten wurde, wenig Risiken, ist da mit Sohn und Frau. Und ja, da gibt's sowas wie, oh, da ist mal eine Katze im Baum oder so, weil das ist eigentlich eine extrem friedliche Stadt, nicht viel Kriminalität und so weiter und so fort. Aber zu Beginn des Films haben wir eine Attacke, die gefilmt ist, als wenn Michael Myers angreift, die POV-Sicht, aber es ist ein Hai. Mehr und mehr merkt Brody, okay, ich glaube, es wäre nicht clever, den Strand offen zu halten für die Saison gerade. Ich weiß, Tourismus und so weiter und so fort. Und der Bürgermeister hat die geilste Jacke auf der Welt mit den ganzen Ankern drauf. Übertrieben lustig. Aber man merkt dort direkt, dass Brody niemand ist wie jetzt John McClane, der sich direkt widersetzt und sagt, nein, fuck off. Also der lässt sich dann da reinreden, obwohl er eigentlich dagegen ist. Aber es kommt zu weiteren Attacken und sehr schnell nimmt sich Brody der Sache an. Vor allem, weil er sich auch schuldig fühlt, weil ein Kind gestorben ist am Strand. Er muss der Mutter in die Augen gucken, was für mich eine der krassesten Szenen eigentlich des Films ist. Das trifft mich jedes Mal. Das Schauspiel von beiden Seiten, auch von seinem, diese Scham. Und wenn, selbst wenn er eine kriegt, so, ist einfach nur Scham. Und letztendlich tut er sich zusammen mit Quint, einem mega, mega coolen Charakter, ein alter Seebär, der sagt, er wird den Hai jagen auf seinem Boot, der Orca. Und Hooper, ein Hai-Experte, der das Ding wirklich studieren will und weiß, er kennt die Verhaltensmuster und so weiter und so fort. Und dann bildet sich dieses ungleiche Trio. Es kommt zu sehr viel Spannungen im Team, gerade zwischen Hooper und Quint. Und jetzt ist die Frage, wer ist der Jäger, wer ist der Gejagte? Weil there can only be two men enter, one man leave, hat man früher in Mad Max 3 gesagt. Aber ja. Das ist im Grunde genommen der Film.
Ja, ja. Und gerade diese Dreierkonstellation nimmt dann die komplette zweite Hälfte ein. Die erste Hälfte, das ist dramaturgisch wirklich sehr besonders, ist ja noch ganz klasse. Man merkt ja, wie du es auch gerade zusammengefasst hast. Du hast einen klaren Protagonisten mit einem klaren Arc. Er gehört da irgendwie nicht hin. Sie charakterisieren ihn sogar als wasserscheu, was ich ganz geil finde. Man merkt auch an dem Banter, den die drei Figuren haben, also wie unterschiedlich sie wirklich sind, wie unterschiedlich sie ins Wort fallen, wie sich auch die Bündnisse immer mal wieder ändern. Eigentlich sind Hooper und der Chief immer sehr auf einer Wellenlänge. Aber es gibt ja diesen Bonding-Moment, in dem sie trinken und ihre Narben vergleichen. Etwas, was man dann immer wieder in der Filmgeschichte auch gesehen hat, dass er einfach zu gut ist. Guy Ritchie zitiert das zum Beispiel in Rock'n'Roller. Weißt du noch, als diese zwei Kriegsverbrecher hinten in der Limousine sitzen und sich ihre Granatsplitter-Narben gegenseitig zeigen? Eindeutig aus Jaws. Und
Robert Shaw
war, diese Bonding-Momente.
Robert Shaw war wirklich besoffen. Während dieser
Szene. Ja, die ganze Zeit, ja, während der Szene. Der hatte halt seine eigenen Dämonen, der war alkoholsüchtig zu der Zeit. Er ist gleichzeitig, und das kann man sich vielleicht auch nicht mehr so richtig vergegenwärtigen, er war der einzige Star der drei. Die drei waren ja eher, also Roy Scheider kannte man schon. Ich meine, Dreyfuss war kompletter Newcomer. Er war ja auch, ist, glaube ich, auch der jüngste von den dreien, würde ich jetzt mal behaupten. Und Robert Shaw kenne ich als Bond-Fan natürlich in- und auswendig. Weißt du, wen er in der Bond-Geschichte gespielt hat, der so wichtig war?
Oh, sag's mir.
Hast du From Russia with Love denn je gesehen? Der, wo sie auch im Zug sind. Ist es sogar der Orient Express, glaube ich? Bin mir nicht ganz sicher. Also From Russia with Love ist so der Spionagefilm unter den Connery-Filmen. Und der ist ja von, lass mich nicht lügen, 63, von 1963. Und Robert Shaw spielt da einen Agenten von Spectre, der schon in der allerersten Szene Connery umbringt. Er hat diese berühmte Armbanduhr mit dem Draht. Das kennt ja jeder, ne? Mhm. Wo du so ein Draht aus der Uhr rausziehst und erwürgst damit jemanden. So, das ist aus diesem Film. Oder das Messer, die Klinge, die aus dem Schuh rauskommt. Das kennst du ja auch. Mhm. Ist ja auch so ein Spionagetrope mittlerweile. Ist alles aus diesem Film. Und der Film porträtiert ihn als jemanden, der Connery ebenbürtig ist. Er bringt quasi Connery um in der allerersten Szene, aber dann ziehen sie die Maske ab wie in Mission Impossible. Was witzig ist, weil das war vor Mission Impossible, also auch vor der Serie in den 60ern. Und sie ziehen die Maske ab und da ist halt ein anderer Spectre-Agent. Das war ein Training. Ne? Two men enter, one man leaves. So trainiert Spectre ihre Agenten. Und seine Figur heißt Grant, soll er ein Amerikaner sein. Und Connery merkt, dass es ein Doppelagent ist, nur anhand dessen, dass der Fisch bestellt, also sind wir schon wieder bei Jaws, er bestellt Fisch zum Essen, trinkt aber Rotwein dazu statt Weißwein. Würde ein Engländer ja nie tun. Und so ist Connery ihm auf die Schliche gekommen und die zwei liefern sich einen Kampf auf Leben und Tod in einem Zugabteil. Und die Szene ist nicht nur für damalige Verhältnisse, sondern selbst für heutige so brutal, dass es ein ab 16er Film ist. Wenn du From Russia with Love im Kabel 1 oder sonst wo abends siehst um 20.15 Uhr, dann, weil das ein 16er-Film ist und diese Szene so brutal ist, läuft, ist diese Szene gekürzt. Da tritt Connery den einmal und er liegt da irgendwie tot oder so, während er im Originalfilm Robert Shaw erwürgt mit diesem Draht und es dauert ewig und die kämpfen auch ewig in diesem Zugabteil. Das ist der absolute Höhepunkt des Films und das ist deswegen so ikonisch, weil Robert Shaw der erste Bond-Bösewicht war, der quasi einen gleichwertigen Gegenpart zu Bond gebildet hat. Es gibt ja nur zwei Stereotypen in meinen Augen bei Bond-Bösewichten. Das eine ist der Goldfinger-Charakter, das ist dann immer ein Blofeld oder irgendjemand Übermächtiges. Und der andere ist ein gleichwertiger Agent, der ihm in den Fähigkeiten gleich, also auf Augenhöhe ist zu Bond.
Alec Trevelyan.
Alec Trevelyan, Javier Bardem in Skyfall. Das sind diese Figuren, die immer gleich sind. Und Robert Shaw war der erste von denen. Und das ist so geil. Also Robert Shaw, einer der besten Bond-Bösewichte aller Zeiten. Und er spielt hier halt den Badass Fisherman.
Quint. Ich liebe Quint und ich liebe tatsächlich seine Einführung total gerne, weil du merkst halt
mit dem Kratzen an der Tafel,
mit dem Kratzen an der Tafel, das kann ich ja ehrlich gesagt nicht hören, aber
ja, keiner kann es hören.
aber du siehst ja, dass er, dass da auch ein Bild gemalt ist von dem Hai, wie er angreift, ne?
Aber das sieht witzig aus, so cartoonisch.
Es ist witzig, aber gleichzeitig im Kontext ist es ein krasses Foreshadowing. Weil genauso stirbt er wie auf dem Bild.
Oh, das ist interessant, dass du sagst, Foreshadowing.
Ist dir das nicht aufgefallen? Das ist ja genauso wie auf dem Bild.
Ich habe nicht dran gedacht, wie er stirbt. Deswegen habe ich daran nicht gedacht. Aber das Foreshadowing ist mir dann im Nachhinein gekommen. Er hat ja auch noch ein anderes Foreshadowing auf seinen Tod. Weil, weißt du noch, als er von dem einen Seemann erzählt, mit dem er auf der Indianapolis im Wasser nicht gestrandet war, das Gegenteil, im Wasser halt war und hat mit dem ums Überleben gekämpft. Er hat ja erst spät gemerkt, dass der tot ist. Er hat ihn so angeschubst und dann schwippt er so hoch. Er sagt, wie ein Ball im Wasser. Und dann hat er erst gemerkt, dass er ab der Taille abwärts zerbissen wurde von einem Hai. Und wie stirbt seine Figur?
Genau so.
Ja, es ist wirklich genau so. Und er hat sogar ein Fake-Foreshadowing da drin. Ganz interessant. Weil sie nehmen ja für das Finale, das nehmen wir jetzt alles, ist ja egal, Spoiler, ne? Wenn ihr das, also egal. Wir haben eine Dreier-Konstellation, wir haben drei Leute. Und im Finale, weil ja doch am Endeffekt der Chief die Hauptfigur ist, auch wenn du ein Buddy-Movie am Ende draus hast, er ist die Hauptfigur. Er macht die Entwicklung durch. Natürlich gehört das Finale ihm irgendwie. Robert Shaw wird getötet und Hooper ist weg, eventuell sogar tot. Zumindest denkst du gerade nicht an ihn. So, da kommt die letzten 5 Minuten fast gar nicht mehr vor, bis auf die letzten 2 Takes. Und du hast ihn als Hauptfigur. Als Robert Shaws Quint von diesem Vorfall auf Indianapolis erzählt er ja, dass 1100 Mann ins Wasser gegangen sind und etwas über 300 sind gerettet worden. Also 33%. Die anderen sind gestorben. Und du denkst für das ganze Finale, für die letzten Minuten, dass 66% gestorben sind und nur 33% überleben. Und deswegen ist es so eine schöne Überraschung, dass Hooper zurückkommt. Weil du kanntest ja die Odds, dass nur einer von drei überlebt.
Und nicht nur das, was ich ziemlich geil finde, ist, Hooper und Quint haben ja da die ganze Zeit so ihren Schwanzvergleich-Ding und pissen sich gegenseitig an. Erstens, wenn ich darüber rede, Archetype und wie sie heute wären und wie sie im Film sind. Quint wäre wahrscheinlich jemand, der einfach nur die ganze Zeit auf Badass ist, scheiße ist und ein One-Note ist. Ist er hier gar nicht. Ja, er ist auch dieser, der Hooper nicht ernst nimmt wegen Ivy League und so weiter und so fort. Aber in ernsten Situationen kümmert er sich um ihn. Und wenn er ein bisschen was getrunken hat und diese Fassade runtergeht, lässt er ja Leute rein. Hooper hingegen ist mehr als nur Booksmart, der hat halt wirklich was drauf. Also ich glaube, im modernen Film wäre der eine einfach nur toxisch und nervig und Hooper wäre ein Bücherwurm, der aber ein Angsthase ist. Und es ist hier nicht der Fall. Ja?
Ich mag deinen Vergleich gerade besonders, weil wir haben ja einen gemeinsamen Hassfilm der letzten Jahre. Das ist ja der letzte Jurassic World.
Ja, ja, genau.
Und der ist genau das. Du hast nur diese Stereotypen. Und wenn du das vergleichst mit Jurassic Park 1, wo du auch Stereotypen und Archetypen hast, aber die dürfen vielschichtiger sein.
Ja.
Die dürfen auch ihre Moral ändern. Die dürfen auch zeigen, dass sie Badass sind, auch wenn sie Wissenschaftler sind. Oder sie dürfen sich als schlau erweisen, obwohl sie die ganze Zeit nur als Badass charakterisiert werden. das hast du, diese Ambivalenz hast du nicht in Jurassic World Rebirth.
Ich mag's
oder in einem anderen Jurassic World Film.
Allein, dass die Jurassic World Filme es immer notwendig haben, menschliche Antagonisten zu haben, ist schon bescheuert. Weil rein theoretisch im ersten Jurassic Park ist sowohl Antagonist als auch einer der Good Guys ist John Hammond. Seine Idee und sein Hybris ist das Problem, aber er erkennt es ja am Ende ein, also er sieht es ja, also, oh Gott, und steigt mit in den Helikopter, weißt du, so seine Lektion, ja. Aber auf jeden Fall, was ich spannend finde.
Nee, lass uns kurz dabei bleiben, da auch da Jurassic World, Jurassic Park 1, selbst der T-Rex, der erstmal als das Monster gezeichnet wird, ist ja auch der, der am Ende den Tag rettet und das Jurassic Park Leitthema als Heldenmotiv kriegt, weil die Dinos nicht per se böse sind.
Nur Tiere.
Okay, das ist Teil der Aussage. Genau. Aber das ist auch das Problem aller Fortsetzungen. Die Message ist schon erzählt.
Ja.
Also du musst dann auf einmal anfangen, menschliche Antagonisten und Monster zu zeichnen.
Und Monster zu machen. Du musst ja wirklich Monster dann züchten, ja. Was total bescheuert ist und gegen die Idee von Jurassic Park ist. Du machst ein Monster, das dann mit den Raptoren spricht, sagt, yo, Bros, wollt ihr in meine Gang? Ja, und dann, also diese Szene ist halt so witzig.
Aber wo wir bei den Archetypen sind, habe ich noch einen Quiz für dich. Okay.
Bitte.
Ich liebe ja, und ich glaube, in den letzten Jahren gucke ich mehr drauf als früher. Ich glaube, weil ich, weil viele Serien oft, weißt du, wenn du eine gute Serie hast wie Game of Thrones und so weiter, und du hast eine schlechte Serie wie Rings of Power, dann gibt's viele Sachen, die du vergleichen kannst, sagen kannst, ja, natürlich, deswegen ist es doof. Aber ich liebe es, wenn Leute anfangen, die Kostüme auseinanderzunehmen. Wenn sie anfangen, auf Details zu achten, die erklären, das ergibt keinen Sinn, das ergibt keinen Sinn. Und wenn du das nebeneinander hältst, Game of Thrones hat natürlich auch ganz viele Angriffspunkte, aber im Vergleich zu den Rings of Power ist das ja schon fast albern. So.
Ich sag, by the way, Rings of Power wird kein Serienfinale kriegen. Ich sag's dir, dass wir noch eine Staffel kriegen. Ich glaube, das wird abgesetzt.
Das glaube ich gar nicht, einfach weil Amazon schon all in ist und trotzdem eine Serie ist, die einen gewissen Abonnentenstamm immer zurückbringt.
Aber es ist zu teuer.
Und es reicht, um es zu beenden. Ja, aber dann machst du halt ein 4-Folgen-Ende. Also natürlich kriegen die Ende. Da bin ich mir sicher. Netflix würde es komplett cutten, ja. Aber ich glaube, Amazon ist zu committed und Amazon ist Geld zu egal, um es nicht zu beenden. Die Frage ist nur, wie und wie teuer ist es dann noch? Sie machen es ja schon früher Schluss, als sie wollten. Das haben sie ja jetzt schon beschlossen.
Weißt du, dass es eine der wenigen Serien ist, wo ich wirklich gesagt habe, peace, I'm out. So, also es war gar nicht mehr so, ich wollte nicht mal mehr ein Mecker-Video machen. Ich war so in der zweiten Season, ich habe gesagt, ich gebe euch jetzt noch 3 Episoden, dann bin ich raus. Ja. Und ja. Also,
ich habe versehentlich aufgehört zu gucken. Ich will es noch nicht ganz verteufeln. Ich will die zweite Season mal gerne zu Ende sehen. Einfach, weil ich wissen will, ob die Schlacht was kann.
Ja,
die sich die ganze Zeit anteasern. Aber okay.
Ich war wirklich, ich hab's echt probiert. Aber was viel schlimmer ist, weißt du, wenn ich manchmal Serien gucke, die ich halt scheiße finde, aber so richtig scheiße zu sein, ist für mich ja auch irgendwie faszinierend. Weil dann bin ich trotzdem engaged. Ich bin engaged auf die falsche Art und Weise, aber ich kann wirklich in jeder Szene, boah, wie furchtbar. Aber bei Rings of Power, erstens, diese Episoden sind so lang und so bedeutungsschwanger und es passiert so krass gar nichts. Ja, ich habe bei keiner anderen Serie, es war wie früher, wenn ich für die Schule ein Buch lesen musste, was ich nicht lesen wollte, ja, dann habe ich gesagt, ich putze mal jetzt meine Bude. Ich mache mir jetzt noch schnell was zu essen, weil ich jetzt auf einmal mega Hunger habe. Ich gehe jetzt Gassi mit dem Hund. So, das habe ich innerhalb von einer Folge von Rings of Power. Ich musste immer pausieren, so nach 20 Minuten, weil ich so langweilig fand. Ich war so sterbend langweilig. Und ich finde, das ist die größte Sünde übrigens, dass es so langweilig ist.
Ja, also ihr könnt jetzt so ewig über Serien diskutieren und dann muss ich jetzt Night of Seven Kingdoms voranbringen, weil du das ja auch nicht weitergeschaut hast. Aber das machen wir jetzt nicht, weil jetzt sind wir schon off track. Das war eigentlich nur eine lange Herleitung, das mit der Ausstattung, um dir jetzt eine Frage zu stellen. Eine Sache, die mir an Weiße Hai aufgefallen ist, also wie gut die Kostüme eigentlich sind, wie gut die diese Menschen charakterisieren. Also nur ein Beispiel, Quint als Army-Veteran trägt eine Field Jacket, er trägt so eine Army-Jacke. Ja, also das unterscheidet ihn schon von einem Hooper, der eher gekleidet ist wie jemand, der auf dem College war.
Ja, jemand, der aus der
Er beschimpft ihn ja sogar damit.
Und jemand, der aus der Großstadt kommt auch noch.
Ja, genau. Und dann hast du noch jemand, aber das hast du ja auch im Chief, so. Mhm. Der sieht ja auch anders aus als alle Leute dort. Und dann ist natürlich auch ein ganz geiles Detail. Spielberg hat auf die Farbe Rot, so gut es geht, in Ausstattung und Kostüm verzichtet oder angewiesen, dass man bitte nicht so viel Rot drin haben soll, damit dieser erste Blut aus dem Wassermoment noch mal richtig wirkt, dass da das Rot ist und da ist ein Foreshadowing drin. Das Kind, das stirbt, hat eine rote und rote Badehose an. Mm. Als einziger mit einem roten Kleidungsstück läuft er durchs Bild. Das ist Wahnsinn und das ist nicht dafür da, dass wir da mit dem Finger drauf zeigen, so wie wir es jetzt gerade tun, sondern dass euer Unterbewusstsein dieses Rot als Warnsignal noch mal mehr versteht. Und die spielen dann damit mit dem Rotwein und so, der mal eingeschenkt wird in diesem ruhigen Moment, wo die Kamera ja wirklich nur drauf hält, wie sie diesen Rotwein da einschenken. Und die Leute sind sich irgendwie bewusst, dass diese Situation gerade so unangenehm und trotzdem lustig ist, dass du so einen Relief drin hast. Also der Film ist so clever inszeniert. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Kostüm. Jetzt zu meiner Frage, die ich an dich habe. Weil du kannst jetzt nicht nachschauen. Aber das ist mir gestern aufgefallen, okay? Mhm. Armbanduhren. Ich liebe ja Armbanduhren. Da kann ich jetzt ewig drüber abreden. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche Uhren in diesem Film vorkommen. Aber manche Regisseure, es sind oft auch Regisseure, die Uhrenfans sind, charakterisieren Figuren gerne durch Armbanduhren. Je nachdem, was sie tragen. Wenn du eine Rolex trägst, sagst du mit was anderes aus, als jemand, der eine G-Shock trägt. Nur mal ein Beispiel. In den Knives Out-Filmen trägt Daniel Craig immer eine Omega, auch weil er Omega-Testimonial ist, aber es sind immer so Dresswatch-Omegas, weil er ein Anzugträger ist, weil er gut aussehen möchte. Es sind immer besondere Uhren. In Wake Up Dead Man ist der Priester, der wird charakterisiert als jemand, der vorher Boxer war. Was für eine Art von Uhr trägt denn jemand, der Boxer war? Er trägt eine G-Shock. So eine totale Uhr, die alles ab kann, mit der du alles tun kannst. Ne? Oder der eine Kommissar in Knives Out trägt eine Holzkernuhr, eine Modewatch, eine Modeuhr. So. Also man hat sich Gedanken gemacht bei der Ausstattung. Und deswegen ist mir bei der Weiße Hai jetzt sofort bei diesem Rewatch aufgefallen, was für Uhren die tragen. Welche Art von Uhren? Ich kann dir gar nicht sagen, welcher Hersteller. Und jetzt frage ich dich, was für eine Uhr trägt der Chief? Was glaubst du, was der Chief für eine Art von Uhr trägt? Ich gebe dir jetzt ein paar Hinweise, weil du wirkst gerade überfordert. Sorry, dass ich dich so ins Wasser schmeiße.
Weißt du, was total lustig ist?
Der Chief hat Angst vor Wasser.
Weißt du, was total lustig ist? Du könntest diese Gespräche mit meinem Onkel führen. Und zwar ad nauseam. Mein Onkel hat ein Juweliergeschäft, ne, und verkauft halt auch Uhren. Ich habe ein Praktikum bei ihm gemacht, ein Schülerpraktikum, als ich in der 9. oder 10. Klasse war. Und ich liebe meinen Onkel, die Zeit mit ihm war das Beste dort. Aber Uhrenschrauben zu sortieren mit einer Pinzette, Grobmotoriker Eve, das war eventuell die schlimmste Arbeit, die ich je verrichten musste, weil meine Hände sind für diese feinmotorischen Sachen nicht gemacht. Ich weiß nicht, kann ich da mal, also wenn du mich in Berlin besuchst, dann setze ich dich mal bei meinem Onkel da ab. Sehr viele von meinen Freunden sind Uhrenfans und so weiter und die kennen alle meinen Onkel und die quatschen dann mit dem ewig. Ja, ich kenne den doch, das ist der. Und, aber ich habe halt so kein Faible für Uhren, deswegen, falls du zuhörst, ich weiß, ich enttäusche dich gerade auf voller Linie, aber ja.
Ja, aber jetzt pass auf, ich versuche dich trotzdem hinzuführen, auch wenn du gar keine Ahnung hast. So, wir haben jetzt den Chief, der ist aus New York, der ist nicht von Amityville, der ist nicht auf dieser Insel aufgewachsen. Er hat eine Uhr an, die ganze Zeit, in jeder Szene hat er eine Uhr an. Was glaubst du, was das Blöde ist an dieser Uhr?
Sie ist wasserdicht, ist obwohl er nicht ins Wasser geht?
Nee, sie ist eben nicht wasserdicht.
Ach so.
Er hat natürlich eine nicht wasserdichte Uhr, er hat eine Dresswatch, mit der kannst du dir die Hände waschen, das war's auch schon. Wenn der einmal ins Wasser fällt, was er ja nie vorhat, der will ja nie ins Wasser gehen, der ist ja noch nicht ganz bescheuert, der kann mit dieser Uhr nicht ins Wasser. Und sonst ist sie kaputt. Sonst kannst du all das, was du gerade gesagt hast, was mal dein Ferienjob war, kannst du hinten aufschrauben, kannst alles rausnehmen, kannst alles trocknen und so weiter, musst du es wieder einbauen. So, sonst ist diese Uhr im Arsch. So. Und wir reden von 75. Ich glaube, bin ich mir noch gar nicht sicher, da war Quarz noch gar nicht so verbreitet. Das heißt, dieses Scheißding kostet auch noch richtig Geld. Das ist eine richtig teure Uhr und der, mit der da mit ins Wasser fällt, ist im Arsch. Weil der Chief ist. Er hat nicht vor, ins Wasser zu gehen, okay? Das charakterisiert ihn. Was glaubst du, was der Meeresbiologe für eine Art von Uhr hat?
Eine wasserdichte.
Richtig, eine Taucheruhr. Mhm. Die hat eine richtige Taucheruhr an. Und das ist sogar so prominent in diesem Film, dass wenn er einen Neoprenanzug schlüpft, er das macht, was ein Taucher zu jener Zeit auch tun würde. Er nimmt diese Taucheruhr, du siehst schon, so eine metallene Uhr, tut er über den Neoprenanzug, weil damit der quasi Stoppuhrfunktion der Lünette, stoppst du nämlich, wie viel Sauerstoff du noch hast. Also eine Taucheruhr ist für Taucher zu der Zeit überlebenswichtig. Mhm. Deswegen hat der die ganze Zeit eine ganz prominente Taucheruhr an. So. Und was glaubst du jetzt, was dieser urige Haijäger-Typ Quint, was der für eine Uhr hat? Was glaubst du?
Eine Militäruhr.
Gar keine.
Oh.
Das ist ein guter Tipp von dir mit der Militäruhr, aber im Zweiten Weltkrieg haben Militäruhren nur die Soldaten auf dem Land und vor allem die Offiziere getragen wegen dem Timing, aber diese Uhren waren ja halt nicht wasserdicht, deswegen hast du diese Field Watches, wie man sagt, hast du als Soldat an Land getragen, aber einem Matrosen gibst du wahrscheinlich keine Field Watch, weil wenn der ins Wasser fällt, ist die Uhr im Arsch. So, das war's dann schon. Der hat gar keine, der ist super urig. Wenn er jetzt in Vietnam gedient hätte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass er eine wasserdichte Uhr gehabt hätte, aber er hat ja im Zweiten Weltkrieg gedient. Und er als Technikfeind hat natürlich keine Uhr. Plus ist es ein teures Ding. Warum sollte er da eine Uhr haben? Er lebt ja eher so in den Tag hinein. Und auch wenn er natürlich ein prädestinierter Jäger ist. Und das klingt jetzt, als würde ich das alles reininterpretieren. Aber ich finde, da hat sich das Kostüm, die Ausstattung, hat sich so viele Gedanken gemacht. Wie kleiden sich wohl diese drei Leute? Und das ist dann totales, nonverbales Storytelling, über das wir nie groß nachdenken.
Ich habe, by the way, noch einen Fun-Fact zu nonverbalem Storytelling. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist, weil dir ist ja davor nicht aufgefallen, das mit dem Bild, ne?
Was aufgefallen? Meinst du die, das Seitenverhältnis?
Nee, dass die Zeichnung von dem Hai ein Foreshadowing ist von Quints Tod, ne?
Ach so, ja.
Genau. Weißt du noch, wie wird der Hai besiegt?
Weißt du noch? ja, also auf jeden Fall mit dem mit der Sauerstoffflasche, bei der sie ja sagen, dass die explodieren könnte. Du weißt ja, Chekhovs Gun. Du etablierst quasi diesen Gegenstand und weißt, der wird später nochmal wichtig.
Genau.
Ja, das. Oder meinst du noch was anderes?
Okay, cool. Ich bin froh, dass es dir nicht aufgefallen ist, weil dann kann ich dir sagen, wie genial auf Charakterebene es eigentlich ist, dass der Hai stirbt. Die sind ja zu dritt rausgedüst, ne? Mhm. Brody ist ja eigentlich so ein bisschen von beidem. Er hat ein bisschen Hooper in sich und er hat ein bisschen Quint in sich. Das heißt, treib ihn wirklich bis an die Grenzen des Überlebens und er ist badass, aber gleichzeitig ist er auch jemand, der pragmatisch ist und der recherchiert und so weiter, ne? Okay, Quint und Hooper sind ja sehr at odds, wie sie den Hai kriegen. Also Quint ist da richtig oldschool mit einem Gewehr und Hooper will unter Wasser und will seine Technologie benutzen, um ihn eventuell zu schnappen, eventuell sogar in die Luft zu jagen, wenn er das hinkriegt und so weiter, aber vor allem zu schnappen, zu studieren. Ne? Okay, Quint und Hooper fallen im absoluten Finale aus. Quint ist tot, Hooper ist verschwunden. Wie stirbt der Hai? Brody hält Quints Gewehr und schießt auf Hoopers Tank. So ist es.
Ja. Schön.
Und so.
Das ist auch ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein M1 Garand, ne? Wie man es später in Soldaten mit Schwein ja auch die ganze Zeit sieht.
Ja, aber das ist das Coole. Also so, symbolisch besiegen sie ihn zu dritt. So, und diese Frage, wer von den beiden jetzt recht hat, wird beantwortet mit ja. Und zwar der Moment, wo ihr eigentlich am einigsten wart, ist der, wo es glückt. Und das finde ich immer eine sehr schöne Nummer. Und ich finde, und darauf wird nicht eingegangen. Da gibt es nicht einen Satz, der dir das erklärt. Das siehst du einfach. Du siehst, wie Hoopers Tank reingedrückt wird dem im Mund und Quints Gewehr den finalen Schuss abfeuert. Aber es ist Brody, der die beiden vereint. Und das finde ich cool. Mhm. Wie das ganze Abenteuer, weil ohne Brody würden die beiden nicht zusammenkommen. Ohne Brody würden sich die beiden nur auf die Fresse hauen.
Es ist auch so simpel, aber ich mag auch den letzten Satz zu Quint dann dazu. Dieses, wo ist Quint? Oder Quint? Fragezeichen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war. Und Roy Scheider schaut einfach nur so nach unten und sagt nein.
Mhm.
Und du merkst, obwohl das nur so ein Satz ist, diese Bromance zwischen den drei war echt, war da. Du siehst diese Trauer, die da mit drin schwingt, aber auch die Hoffnung, er ist nicht umsonst gestorben. Und du hast dann diesen leichten Optimismus, einfach weil sie jetzt diese Fässer nehmen und wegschwimmen. Und dann ist der Film zu Ende. Was für ein geiles Pacing übrigens. Ich habe wirklich gedacht, so, das ist wirklich der perfekte Moment, um diesen Film zu beenden. Und dass in den Credits du auch noch sie ankommen siehst am Strand, ist so schön, damit du nicht versehentlich dieses offenes Ende inszenierst, dass die vielleicht ja doch noch, die könnten ja von einem anderen Hai gefressen werden. Oder
ertrunken sowas, weißt du? Oder sonst was.
Ertrunken.
Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja die schlimmste Sünde in Der weiße Hai 4. Uns wird erzählt, dass Brody einfach an einem Herzinfarkt gestorben ist, aus Angst vor den Haien. So, nee. Also so kann man echt noch mal auf den Charakter scheißen. So, der Typ, der mit einer Knarre sich diesem Hai gestellt hat, hat auf einmal in dem Moment, wo er nicht mal ein Hai sieht, so eine panische Angst vor einem Hai. Ja, leck mir am Arsch. So. Und, aber da hat der Hai eh noch eine Psychic Connection mit der Frau. Ne? Hm. Also, das ist ja ein so debiler Film.
Was?
Ja, ja.
Oh, okay, okay. Ich hatte gar keine Ahnung mehr.
Jaws 4, also wenn ich sage, this time it's personal, der Hai nimmt es persönlich, dass seine Homeboys gekillt wurden. Und der hat eine mentale Connection mit der Frau von Brody und reist der hinterher, egal wo sie hinfährt, um Leute zu essen, die sie mag. So.
Gut, dann sollte sie vielleicht einfach mal weg vom Wasser ziehen. Dann wäre das Problem gelöst.
Und in einem Satz sagt sie dann ihrem Sohn, der hat bereits deinen Vater getötet. Und dann, der hat es an einem Herzinfarkt gestorben. Es war mehr als das. Es war die Macht des Hais. So. Also es ist so, also der Hai hat quasi hier mit Unagi-Power aus Friends hier den, Müll.
Also müssen wir sagen, dass die Lorraine Gary, die ja die Frau gespielt hat, dass die das dann auch weiter durchgezogen hat, weil das weiß ich ja alles gar nicht mehr. Also die ist in den anderen Filmen noch drin.
Als durchgehende Figur. Ja, ist sie.
Das ist nämlich deswegen witzig,
sie ist nicht in Jaws 3, aber sie ist für Jaws 4 zurückgekehrt.
sie ist die Ehefrau des Studiobosses gewesen, wenn ich es richtig weiß, von Universal, zumindest zum Zeitpunkt des ersten Films. Und deswegen ist es vielleicht kein Kunststück, dass sie dann deswegen durchgezogen wurde durch alle anderen Filme. Aber Spielberg zu ihrer Verteidigung sagt, dass sie auch wirklich das richtig gut gespielt hat und deswegen auch die Rolle gekriegt hat. Also, sie hätte dieses Homecoming-Gefühl in den wenigen Szenen, die sie hat, sehr gut rübergebracht. Diese Heimeligkeit, diese Familiäre.
Ich mag tatsächlich die Zeichnung von Brody als Ehemann und Vater auch sehr gerne. Ich liebe die Szene, wo er mit seinem Sohn einfach am Tisch blödelt. Und er hat dann dieses ernste Gesicht und der Sohn macht ihn nach. Da denkst du, ist das jetzt so eine typische Szene, wo der Vater sagt, nein, ich bin gerade zu sehr in Gedanken mit, hi, geh kacken, Junge, geh mal in dein Zimmer oder so. Und dann wird aus dieser ernsten Miene eine Grimasse und er erlaubt sich einfach Schabernack mit seinem Sohn. Und ich finde, das ist so eine schöne Szene. Was ich immer sage, was ich bei Filmen zu schätzen weiß, und das ist etwas, finde ich, was Hollywood in den letzten Jahren ein wenig verlernt hat, auch bei großen Blockbuster-Filmen. Ich mag es, wenn es Szenen gibt, die für den Plot nicht wichtig sind, aber die einfach extra Informationen sind, die du nicht wirklich brauchst, aber die alles sich viel gelebter anfühlen lassen. Weißt du?
No.
Rein theoretisch, in vielen Star Wars Szenen, in den alten Filmen, hast du Momente auf Bespin, die du nicht zwingend brauchst, aber die machen das alles so viel belebter, ja? Und hier einfach eine Seite von Brody zu sehen, wie ist, wenn er schon einen Sohn hat, wie ist er denn eigentlich als Vater? Und diese Szene zeigt das richtig schön und ich mag solche kleinen, feinen Momente sehr gerne.
Ja, du hast absolut recht. Das ist so eine ganz große Stärke von Spielberg. Er schafft es ja, so eine gewisse eigene Dynamik herzustellen. Das liegt eben auch daran, wie die Schauspieler alle miteinander interagieren. Die fallen sich so extrem viel ins Wort in diesem Film. Mhm. Die können kaum einen Dialog halten, ohne dass zwei Leute streiten, während andere zwei Leute im Vordergrund gerade reden. Und aber das ist so eine natürliche Dynamik. Es fängt ja schon mit der Eröffnungsszene an, als er wirklich unscharf ins Bild so reinkommt und das Meer hinaus sieht und dann wird etabliert, dass er aus New York ist und so weiter und er geht dann ans Telefon und im Hintergrund ist die Mutter mit dem Kind, die das Kind versucht einzukleiden oder die Kleidung zurechtzuzupfen oder sowas und er hält im Vordergrund eben diesen Dialog übers Telefon, im Hintergrund hörst du aber auch die Familie und alles ist laut, alle reden durcheinander und du fühlst dich auch selber wie so ein beteiligter Beobachter, der jetzt versucht, aber dem Wichtigeren zuzuhören und das hast du durchgehend im Film und das macht ihn so natürlich und so gelebt, obwohl sie so wenig Screentime haben. Du hast absolut recht.
Ja, und nicht nur das, das ist auch Spielbergs brillanter Trick und kaum jemand macht das so wie Spielberg. Spielberg hat in seinen Filmen recht viel Exposition, hat er. Aber die Art und Weise, wie er es benutzt, fühlt sich nie an wie Expositionsgekotze, weil immer etwas bei Exposition auf Charakterebene passiert. Immer. In jedem seiner Filme. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist, weil du ihn davor erwähnt hast, ist Raiders of the Lost Ark. Ja? Da gibt's ja die Szene, wo Marcus zu Indy geht mit diesen zwei Wissenschaftlern und die reden dann über die Arche.
Spionageabwehrdienst, weil CIA gab's noch nicht.
Genau, und die reden ja über die Bundeslade. Ne? Mhm. Erstens ist es wichtig, sie fragen Indiana Jones, was er glaubt, was drin ist. Ja? Und er sagt, Feuer, Energie, irgendein Hokuspokus. Das ist mehr als Exposition. Es zeigt dir, Indy glaubt nicht an sowas. Aber wenn er nicht an so etwas glaubt, wieso gibt er der Sache so einen Wert? Er gibt der Sache so einen Wert für die Nachwelt. Weil es ist, und sein Glaube wird ja später getestet, wenn er sagt, schließ die Augen, Marion. Ja? Zweitens, diese beiden Geheimdienstler probieren zu reden und der eine fällt dem anderen ins Wort. In der Exposition. Es ist eine meiner Lieblingsszenen, die ganz subtil ist. Wenn du genau hinguckst, der andere guckt ihn so an, so, Motherfucker, du hast mich mit einem Satz unterbrochen. Er guckt ihn wirklich so an. Und das gibt der Nummer etwas Menschliches, anstatt hier, das ist dein Trial, das musst du machen, dort ist es, das bedeutet es, let's go. Und genau so ist es hier. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Hooper und Royce Haie aufschneiden, um zu gucken, ob da menschliche Überreste und so weiter drin sind, um festzustellen, nee, das muss was Größeres sein. Das ist nicht dieser Hai, den ihr jetzt anscheinend gefangen habt. Was ich auch liebe, das ist etwas, das braucht der Film so krass nicht, aber es macht diesen Film so viel geiler und zeigt uns auch, wie die Leute auf Amity Island ticken. Und zwar, das ist ja eigentlich eine Touri-Gegend, ne? Und Touris, der Touri-Gegend, die leben davon vom schnellen Geld. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Saison ist, dann verkaufst du da deine Brötchen am Strand oder sonst was. Die Saison ist im Arsch durch die Hai-Attacken. Es wird aber ein hohes Kopfgeld aufgesetzt auf den, der den Hai schnappt. Nächste Szene, halt halb Amity Island sind alle auf ihren kleinen Tuckerbooten und sagen, wir kriegen den, wir machen das schon, ne? Weil genauso würde es ticken. Die denken sich, ach, so schlimm kann es nicht sein. Bei uns ist ja eh nie was Krasses los. Diesen kleinen Fisch, den hau ich schon tot. Und dass du da richtig eine Armada siehst, als wäre das fucking Dunkirk, ja, an zivilen Booten, die sagen, wir kriegen das schon hin. Und den ersten, den präsentieren sie dann auch noch. Und da gibt's natürlich eine Foto-Op. So, genauso wäre das in so einem kleinen Touri-Ort. Finde ich mega.
Ja, das ist einfach alles sehr belebt. Und diese Dynamik hat eben auch, und da müssen wir jetzt zu der Kamera endlich kommen, die ist in diesem Film absolute Masterclass. Ich sag ja immer, Spielberg ist der beste Regisseur der Welt, wenn es um Blocking und Staging geht. Was bedeutet das? Blocking ist, wie du im Bild etwas anordnest. Etwas ist im Vordergrund, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel unscharf. Etwas ist im Mittelgrund, das ist das, worum es eigentlich geht. Etwas ist im Hintergrund. Und je nachdem, wo das im Bild angeordnet ist, das ist Blocking. Das Staging ist, das muss man sich eine Bühne vorstellen, wo stelle ich die Leute überhaupt hin? Und wo bewegen die sich hin? Mhm. So. Und was Spielberg macht, und das ist die Masterclass an diesem Film, er hat sehr viele Szenen, die komplett als One-Take funktionieren. Der hat die Kamera an einer Stelle hingestellt, auf dem Stativ, manchmal sogar noch auf dem Dolly, dass der Dolly auch noch ein bisschen fährt. Darauf ist ein Kameramann und jemand, der die Schärfe zieht von der Kamera, weil nämlich die Kamera die Einstellungsgröße die ganze Zeit von Vordergrund, Hintergrund und so weiter ändert, weil die Leute sich bewegen und woanders hinlaufen. Nehmen wir als Beispiel diese Szene, in der Hooper und Roy Scheider versuchen, den Bürgermeister zu überreden, den Strand wieder zu schließen. Mhm. Weil das ist ja unmöglich der richtige Hai. Ich glaube, das war die Stelle im Film. Und die sind, glaube ich, die fangen ganz close an, dann gehen sie weg. Du hast eine Dynamik, du hast ja auch so ein Shiften. Neigt sich der Bürgermeister jetzt zu denen hin oder nicht? Bis er nach diesem Zahn fragt und so weiter. Und als es dann auch darum geht, dass die Strände aufbleiben müssen, wegen dem Tourismus, dann hast du einen ganz weiten Shot auf einmal wo du das Plakat siehst, dieses gemalte Plakat im Hintergrund. Und dann malt sie, dann regt sich aber der Bürgermeister darüber auf, dass ja die Kinder Vandalismus betrieben haben. Das ist doch das, worum sich der Sheriff kümmern muss. Also du merkst auch, nicht nur, dass es schön inszeniert ist, du hast eine unglaubliche Dynamik innerhalb dieses Dialogs. Worum geht's eigentlich, welcher Figur in Wirklichkeit? Und wo sind die Themen? Weil es geht ja in dem Film ganz viel um Ignoranz. Also wenn die Gesellschaft einer Gefahr ausgesetzt ist, entschließt es sich aktiv, sich dieser Gefahr zu entziehen, sie zu ignorieren oder sie zu bekämpfen. Das kannst du ja auf alles umwälzen, ob es Krieg oder vor allem Naturschutz ist. Das sind Themen, die gelten ja bis heute. Der Film ist ja auch darin eine Masterclass, was Themensetzung angeht, weil du denkst, es ist eigentlich ein Monsterfilm, aber es geht hier um Ignoranz der Menschen.
Ja,
was ich das total geil finde.
Und was ich geil finde, es hat dieser Film gemeinsam mit einem weiteren unserer Lieblingsfilme, einfach nur auf Message-Ebene. Das ist etwas, was mir mittlerweile ein bisschen fehlt. Früher gab es ja immer diese extrem individualistischen Messages in Filmen, weißt du, es waren ja häufig auch Underdog-Stories, ne? Aber das bedeutet, dass sehr häufig eine überbürokratische Regierungsform immer kritisiert wurde. Ich nenne jetzt ein geiles Beispiel, einer unserer Lieblingsfilme ist Ghostbusters. Ja, und es ist eine Startup-Story. Ich liebe den Satz, der dort fällt. Die sind ja am Anfang an der Uni, ne? Mhm. Und dann fliegen die ja raus. Und dann sagen die, we're in the private sector now. They demand results. Weißt du? Das ist so, und das haben wir hier in Jaws, weil dieser Bürgermeister, dass der überhaupt noch im Amt sein darf, nachdem er ein Fuck-up nach dem anderen hat und die da irgendwie Schritt gehen müssen. Und eigentlich ist es ja fuck off, wir machen das jetzt. Das ist wie bei Ghostbusters. Und ich mag das so gerne, weißt du?
Da ist aber auch, steckt auch ganz viel Charakterisierung drin in diesem Moment, als die Frau ja den Chief ohrfeigt.
Ja.
Weil daneben steht ja der Bürgermeister.
Ja.
Und der erste Impuls, den ja jeder Mensch hätte, du, ich, ja alle da draußen wahrscheinlich, wäre ja der Frau zu sagen, ich wollte den Strand schließen, er hier wollte das nicht. Aber Roy Scheiders Chief ist ein Mensch, der die Verantwortung übernimmt.
Ja,
er übernimmt die Verantwortung. Er ist sich bewusst, dass er nicht genug dafür gekämpft hat. Er schiebt das jetzt nicht auf den Bürgermeister ab. Und er geht selber, er wird ja in dem Moment charakterisiert als jemand, der selber auf dieses Boot gehen würde, um den Hai zu jagen, obwohl er wasserscheu ist, obwohl er die größte Angst vor Wasser hat.
Das ist seine Heldenreise. Das ist sein Call to Action in der klassischen Heldenreise. Mhm. Diese Ohrfeige. Danach gibt's, das ist sein Point of No Return, wo er dann ja sogar sehr lange mit seiner Frau redet, die dann auch sehr traurig ist, weil sie weiß, mein Ehemann ist nicht so ein krasser Badass. So, und sie guckt sich Quint an und sagt, mit dem so, also was ich cool. Erneut, ja. Geile Charakterisierung auch für diese Ehe.
Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Blocking und Setting sagen. Ja, also wie gesagt, dieses auch das mit dem Schild, das ist alles ein Take. Und das Besondere daran ist, und das habe ich nämlich als Reel gesehen, der Credit geht nicht an mich. Der hat daneben so eine kleine Animation gebaut, neben diesem Take. Und hat gezählt, wie viele unterschiedliche Shots sich eigentlich dadurch ergeben. Also Kameraeinstellungen, wie viele unterschiedliche Bilder entstehen innerhalb eines Takes dadurch. Mhm. Ich weiß nicht mal, wie viel es waren, aber es war so ein halbes Dutzend bis Dutzend. Innerhalb dieser 2-Minuten-Szene, 3 Minuten vielleicht. Und einfach, weil die Kamera sich bewegt und die Leute immer woanders hingehen. Das ist die Masterclass daran, die Spielberg da macht. Wenn du einzelne Frames davon jedes Mal einen Screenshot machen würdest, einen Still nehmen würdest, hättest du ein ganzes Comic-Album nur mit dieser Szene. Aber es ist alles nur eine Kameraeinstellung. Und das macht er alles ohne Storyboards. Er arbeitet berühmterweise, so gut es geht, ohne Storyboards. Der geht immer mit seinem Kameramann an den Ort der Location morgens, schaut sich das an, überlegt sich, wie er es machen möchte und macht es dann. Was mich daran erinnert, dass wir irgendwann ja meine Freundin Conny mal dazu holen wollen, weil die hat mit Spielberg ja West Side Story gemacht und jetzt auch Disclosure Day. Und sie hat sich auch schon angeboten, dass wir sie irgendwann mal zu Disclosure Day dazu holen.
Gerne.
Und sie ist ja Kameradepartment. Das ist ja eine der ersten Departments, die morgens am Set sind. Und sie hat mir schon mal unter 4 Augen erzählt, wie es so ist, morgens am Set zu sein. Und auf einmal steht da Spielberg. Und schaut sich das Set an und begeht die Location. Und dazu kann sie bestimmt ein paar Dinge erzählen. Das machen wir dann da noch mal. Aber dieses Blocking und Staging ist eine Masterclass. Und du hast den Vertigo-Effekt ja schon erklärt, also angedeutet.
Mhm.
Ich erkläre Ihnen auch kurz, wie das funktioniert. Das hat eigentlich Hitchcock erfunden.
Mhm.
Da ging es in dem Film Vertigo darum, die Höhenangst der Hauptfigur darzustellen. Und was er entdeckt hat, ist, dass wenn du eine Kamera auf einem Kran oder auf einem Dolly hast, ein Dolly ist so ein Schienensystem, wie so eine kleine Lore in Indiana Jones, da sitzt die Kamera drauf mit dem Kameramann. Wenn du die Kamera auf einem Dolly hast und du fährst in eine Richtung und ziehst aber den Zoom in die andere Richtung auf, das kannst du in beide Richtungen machen, dann ist das Objekt, das du im Bild hast, wo die Schärfe die ganze Zeit drauf liegt, das, was du siehst, das bleibt im Bild da, wo es ist. Aber alles, was hinter dieser Figur ist, alles drumherum, bewegt sich gefühlt weg oder auf die Figur zu. Und das hat so, da wird der schon richtig schwummrig, weil das ist so unnatürlich, dass du so ein ähnliches Schwindelgefühl als Zuschauer kriegst, wie die Figur kriegen soll. Also da ging es um Höhenangst. Und das Besondere, was Spielberg hier gemacht hat, es ist zumindest das populärste Beispiel, das mir einfällt. Es gab vielleicht auch andere Regisseure, die davor schon Hitchcocks Vertigo-Effekt für andere Dinge benutzt haben. Aber was Spielberg hier so besonders macht, Roy Scheider sitzt da, realisiert, dass der Hai da ist und angreift. Und du hast diesen ganz kleinen Dolly-Zoom-Vertigo-Effekt-Moment, um zu zeigen, wie es dem Sheriff in der Sekunde geht. Und es ist nicht Höhenangst.
Mm-mm.
Und das war so geil und effektiv, dass es über die Jahrzehnte immer wieder so verwendet wurde. Hitchcock hat es erfunden, Spielberg hat es
perfektioniert. Spielberg hat es perfektioniert.
Oder perfektioniert, von mir aus. Aber genial, genial. Das ist wirklich Masterclass, alles in diesem Film. Die Anzahl der Shots, das Staging, alles. Davon können so viele heute noch lernen. Und ich finde, ein Film, gerade wie Jurassic Park, ist halt nochmal ein Musterbeispiel dafür, wie er sich dann auch weiterentwickelt. Auch weil es auch da um Monster geht. Es gibt so ganz kleine Momente, die mich immer total an Jurassic Park erinnert haben. Zum Beispiel, als sie an der Angel sitzen und er sich so langsam selber anschnallt und diese Angel bereit macht und um, das ist eins zu eins, auch so diese Momentaufnahmen, wie ruhig er ist und wie Robert Shaw schaut, das ist fast eins zu eins dieser Shotgun-Moment aus Jurassic Park. Als
mit
der
Clever Jäger. Girl, mit Clever Girl.
Ja, mit Clever Girl, als er diese Waffe, als er die Shotgun bereit macht, um auf Raptorenjagd zu gehen. Daran erinnert es sehr. Oder als sie das Boot preppen und ihre Ausrüstung zusammentragen, das ist ja einer dieser Exposition-Dump-Momente, die du gemeint hast, der gar nicht so wirkt, der auch dynamisch ist und total unterhaltsam ist zu sehen. Das erinnert mich total an Jurassic Park 2, als sie die Trailer, also diese diese Wohnwagen vorbereiten und die Jeeps, um rauszufahren mit der Fähre. Also es ist so eine geile Dynamik. Auch ein Michael Bay, der das ja auch viel hat, diese Exposition-Dump-Momente, hat ja viel von Spielberg geklaut. Dass die Kamera dabei immer in Bewegung ist, um Dynamik zu zeigen, weißt du, dass es vorangeht.
Spielberg hat ja auch viele von seinen Filmen, man darf nicht vergessen, sogar sein erster Transformers, der ist ja immer noch produziert von Spielberg. So.
Ja. Der hat auch bis zuletzt, glaube ich, Executive Producer kurz mal noch gehabt, oder?
Ja, aber der erste hat sogar ein bisschen Spielberg-Magie drin.
Ja,
nur der erste.
Ja, der hat so diese dieses kindliche Emblem Entertainment, diese Magie einfach
voll,
gehabt.
Voll. One-Liner finde ich ganz spannend in dem Film, weil da hat der Film etwas gemeinsam mit The Empire Strikes Back. Und zwar eins der am häufigsten falsch zitierten Zitate der Filmgeschichte. Also in Empire Strikes Back sagt man immer, Luke, I am your father. Dabei heißt es, no, I am your father. Was ist das Zitat aus Der weiße Hai, das immer falsch zitiert wird?
Darf ich raten, ist es das mit der Größe des Bootes?
Ja.
Wird das falsch zitiert?
Ja.
Aber wie ist richtig und wie ist falsch?
Sag du erstmal, wie du denkst, dass es ist.
Also ich habe gedacht, you're gonna need a bigger boat, dachte ich, ist der Satz.
Das ist der richtige Satz, aber häufig.
Ach, ist der richtige?
Häufig ist es, we're gonna need a bigger boat.
Okay.
Und dabei war das ja etwas, durch you're gonna need a bigger boat wird's erst witzig, weil Quint hat so angegeben mit seiner Orca und so weiter und Brody sieht diesen Hai, während er sich gerade auskotzt darüber, dass er diese Räudearbeit machen muss mit dem ganzen Blut und so weiter ins Wasser, sieht den hat einen Kackstift, den du ihm ins Gesicht schaust, macht wirklich den Homer Simpson so rückwärts, durch die Hecke, geht rein, guckt Quint an und das Erste, was er ihm entgegenschleudert, ist, you're gonna need a bigger boat. Das ist Hammer. Und es ist eine absolut improvisierte Line gewesen von Roy Scheider.
Oh, wusste ich nicht. Aber wusstest du das mit dem Face-Drop, den Roy Scheider macht, wenn er so schaut? Also er geht ja dann hoch, schnell so hoch, fast schon comichaft, wie du gesagt hast, ne? Wie Homer, der in die Hecke zurückgeht. Kennst du den Fun-Fact dazu? Es ist, glaube ich, der Film Speed, in dem Jeff Daniels einen Bombenentschärfer spielt, der relativ schnell stirbt. Mhm. Der ganz wenig Screentime hat, oder?
Ja.
Er sieht doch dieses, sie gehen in das Haus von dem Bombenleger, gucken, was los ist, und dann sehen sie, dass da so ein Thermostat ist, das irgendwie falsch ist, und sie gucken sich's an, und das ist eine Bombe, ne? Und dann gibt's ein Close-up von Jeff Daniels dazu, der realisiert, dass er jetzt sterben wird, okay?
Mhm.
Und das ist so etwas, damit hat er als Actor gestruggelt. Wie soll ich das machen? Wie kann ich möglichst viel in dem kleinen Moment transportieren? Und wie viele Takes werden sie dafür brauchen? Ich bringe die Anekdote bestimmt nicht ganz richtig rüber. Er habe Roy Scheider gefragt, wie er das bei Jaws gemacht hat. Und Roy Scheider hat gesagt, du musst hingehen, musst so eine Anspannung im Gesicht haben, hier oben, du musst irgendwie so, wie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hier den Wangen. Dein Gesicht muss ein bisschen angespannt sein in den Wangen. Und der Moment, der die Überraschung sein soll, in dem Moment musst du es einfach drop it, hat er gesagt. Mhm. Das ist einfach fallen, entspann dich. Das ist alles. Er hat das nicht groß gespielt im Sinne von, okay, was in meiner Kindheit hat mich so schockiert, dass ich jetzt darüber nachdenke. Es war total mechanisch. Wie ein Pantomime, okay? Mhm. Und das hat Jeff Daniels einfach auch gemacht in der Sekunde, in der er da stirbt. Und die haben dann irgendwie nur ein oder zwei Takes gebraucht. Also das war's. So, im Kasten, wegen Jaws.
Mm.
Find ich eine schöne kleine Anekdote. Wenn man das weiß, dann sieht man das. Ansonsten hätte ich es natürlich nicht gesehen. Also hätte ich gedacht, oh, das ist einfach sehr dezent gespielt. Und bei beiden, die sind ja fast ausdruckslos in den Augen und so. Aber du glaubst in der Sekunde, ist vielleicht auch Kuleshov-Effekt, glaubst du, dass du die Emotionen siehst, der Moment ist, ich sterbe jetzt vielleicht. Naja, ist wunderschön. Ich habe mir auch noch irgendeinen geilen One-Liner aufgeschrieben, aber ich muss mein Notizbuch blättern. Ah, ja, ich mochte den. Den konnte ich natürlich nicht mehr. Es geht ja um seine Wasserangst und die Ironie, dass er auf dieser Insel ist. Mhm. Er lebt auf einer Insel, hat aber Angst, ins Wasser zu gehen. Und er sagt dazu, es ist nur dann eine Insel, wenn man vom Wasser aus drauf schaut. Mhm. Das ist so ein guter Satz. Der Film hat viele geile One-Liner. Immer noch, auch in der neuen deutschen Synchro, muss ich echt sagen. Unglaublicher Abenteuerfilm. Wir haben noch gar nicht über die Musik geredet, obwohl wir mit der Musik angefangen haben. Das müssen wir schon noch ein bisschen reinbringen. Wir haben ja angefangen mit diesem Didim, Didim, ne? Und angeblich, als Spielberg das gehört haben soll, dachte er erst, das ist ein Witz. Das ist doch nicht die Musik, das kann nicht sein. Und erst als er gesehen hat, dass wenn man da das Bild wirklich drüber legt, dass es perfekt ist. Und dann habe er George Lucas angerufen und ihm das gezeigt. Und George Lucas hat deswegen John Williams engagiert für Star Wars. Wir verdanken das dem Weißen Hai.
Ja, und was ich lustig finde, darüber will ich jetzt gerne noch reden, weil das ist jetzt so unser letzter, glaube ich, großer Punkt. Es gibt so viele Geschichten da draußen von Produktionshöllen. Und so viele Projekte sind dadurch kaputt gegangen. Jaws war genau so etwas und hat deswegen funktioniert. Das ist so krass. Steven Spielberg, unerfahrener Regisseur, wollte einen Film machen über einen Hai. Hatte da diesen Gummihai namens Bruce, ja, wie er ja am Set liebevoll genannt wurde, mittlerweile auch in die Popkultur eingegangen ist. Das Ding ist immer wieder gesunken. Immer wieder. Ja, kaputt gegangen. Es gab einen Zeitpunkt, wo man so wenig über Haie wusste, dass Spielberg sich überlegt hat, einen domestizierten Hai zu benutzen, etwas, was es nicht gibt. Ja, also er hat wirklich gefragt, kann man nicht irgendwie so, du kannst ja auch andere Tiere dir borgen, kann man nicht so domestizieren? Nein, kann man nicht. Ja, der Hai ist andauernd, wie gesagt, kaputt gegangen und gesunken, weswegen man diese brillante Idee hat, wie wäre es denn, wenn wir mehr mit der Angst spielen vor dem, was man nicht sieht. den POV-Shot, den Fässern über dem Wasser, mal so eine Haiflosse durchs Wasser ziehen. Und das ist der Charme des Films. Je weniger man den Hai sieht, desto geiler eigentlich. Ja, das.
Wobei das vor allem in der ersten Hälfte zutrifft, ne? Mm. Also jetzt, wo ich es noch mal gesehen habe, in meiner Erinnerung hat man ihn viel weniger gesehen. Ich war teilweise überrascht, wie viel man noch mal in der letzten Hälfte den Film sieht. Aber ich habe ja auch gerade über die Musik geredet. In der zweiten Hälfte ist es halt ein Abenteuerfilm. Mm. Da ist ja auch die Musik anders, ne? Da, ach, übrigens, das ist ja auch so ein bisschen das Leitmotiv von Dumb High, dieses. Das ist ja das Leitmotiv. Und in der Szene, und das wusste ich nicht mehr, in der Szene, in der die Kinder so tun, als wären sie da high, kommt das Leitmotiv.
Nee.
Und dadurch weißt du aber für alle anderen Szenen unterbewusst, jetzt kommt er wirklich. Mm. Das ist nicht einfach nur eine Kamera unter Wasser gerade. Wenn du Musik hörst, ist er wirklich da.
Und nicht nur das, dieses Theme unterbricht auch häufig andere Themes in der Dynamik, weil du hast dieses Abenteuer-Heroische, wenn sie da an Bord sind und da, das hat ja auch etwas charmant Schönes und so weiter, aber dann wird das unterbrochen von dem Theme, bevor der Hai überhaupt da ist. Er kündigt sich quasi an, wie mit einer Boombox. Und was ziemlich interessant ist, wie dysfunktional. Also erstens, der Film war über Budget ohne Ende, wurde aber zu dem Blockbuster, zu dem, was wir Blockbuster nennen, weil Leute wirklich bis am Ende des Blocks anstanden, um diesen Film zu sehen.
Vor allem, ich glaube, das mit Anstehen ist eher eine Star Wars-Geschichte, aber der erste Blockbuster deswegen, weil man dann irgendwann Blockbuster definiert hat als alle Filme, die über 100 Millionen einspielen.
Nee.
Also das war der erste Film, der das geschafft hat.
Die Schlange um den Block, die kannst du dir aber noch angucken zu Der Weiße Hai, ist krass. Also die ging halt wirklich um
also Weiße Hai
den,
auch.
Ja, um den Block hinweg. Deswegen, der Begriff Blockbuster kommt trotzdem daher. Die Schlange, die bis über den Block hinweg geht. So.
Ich meinte, die kommt aus Star Wars. Aber ja, okay. Es kann auch daran liegen übrigens, weil der Film hat ja auch losgetreten, dass Sachen im Sommer gezeigt werden.
Ja.
Weil sie dachten alle bis dahin, bis 1975, dass Filme im Sommer nicht funktionieren. Aber sie funktionieren gerade in Amerika auch deswegen, weil Kinos ja klimatisiert sind. Mhm. Und dann gehen Leute gerade im Sommer gerne ins Kino. Jetzt ist es nämlich umgekehrt. Sommer ist viel besser für Kinofilme als der Winter. Und das war bis 75 anders. Und die Malls sind explodiert. Also es gab ab Mitte der 70er weit über 10.000 Malls in Amerika. Und in diesen Malls gibt's Kinos.
Ja, yeah.
Und deswegen waren Filme auf einmal auch sehr viel erfolgreicher und sehr viel mehr gesehen und ein popkulturelles Phänomen, das sie vorher nicht sein konnten. Weil die Malls, schaut euch einfach die dritte Staffel Stranger Things an, das ist nochmal so ein eigener Mikrokosmos, gerade für die Jugend, für die jungen Menschen gewesen zu dieser Zeit, in den 70ern und 80ern. Und das wird da auch durch den Film, ist es halt nochmal wichtiger geworden.
Yep. Und das bringt uns dazu, dass Richard Dreyfuss und Robert Shaw sich fucking gehasst haben.
Das glaube ich.
Also die haben sich ja am Set fast geprügelt. Robert Shaw war dauernd betrunken. Und da gab es so eine Animosität, die sich aber wundervoll übertragen hat auf die Figuren und diese Rivalität unter den Charakteren. Das ist so klasse. Also du nimmst etwas, was eigentlich deine es ist wirklich das, was James Gunn mal gesagt hat bei The Suicide Squad, und zwar Obstacles are Opportunities. So kannst du eigentlich den kompletten Jaws bezeichnen. Was die vorhatten, hat nicht geklappt. Mit dem Hai hat nicht geklappt. Mit der Attrappe hat nicht geklappt. Mit dem Cast hat nicht geklappt. So, aber jedes Mal daraus dann das Bestmögliche zu machen, ist großartig und ist auch sehr inspirierend für jeden, der irgendwie kunstschaffend oder sonst was ist, weil es wird immer Hindernisse geben und das, was du planst und das, was dann dabei rauskommt, sind meistens zwei ganz andere Sachen, aber diese Setbacks sind eigentlich die Momente, wo du wirklich getestet wirst und sage ich, wie funktionierst du unter Stress und kannst du improvisieren, kannst du vielleicht gerade mit Limitierungen arbeiten, weil das ist genau das, was gefragt ist. Und das fand ich spannend.
Ja, und das hat Spielberg so gut gemeistert, dass er seit diesem Film immer den Final Cut hat auf jedem seiner Filme. Ja. Was ja immer noch super selten ist bei Regisseuren. Also ich glaube, ein Christopher Nolan gehört noch zu den wenigen, ein Tarantino auch, die absoluten Final Cut immer haben, weil sie als Regisseure so große Namen haben, dass sie sich das rausverhandeln können. Selbst ein Denis Villeneuve hat keinen Final Cut. Mm. So, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jemand wie Spielberg hat damit hat das zurückgebracht ins Studiosystem. Was aber verständlicherweise übrigens auch verschwunden ist, weil ganze Studios sind pleite gegangen, weil Regisseure ihre Budgets überzogen haben. Aber so ist das halt. Ich finde, eine Sache ist mir noch wichtig, das sage ich immer, wenn ich über der Weiße Hai rede. Eines, was Spielberg ja auch immer wieder betont, wenn es um den Weißen Hai geht, dass er es bereut, was das für die Haie bedeutet hat.
Yeah.
Weil der Film halt so einen Cultural Impact hatte, dass die Jagd auf Haie zugenommen hat, hat der Hai dämonisiert ist als eine Bestie, die sowieso tot gehört und als auch als Menschenfresser charakterisiert wird. Weil einfach, weil du diese starke Szene hast über diese USS Indianapolis von Robert Shaw. Aber das ist der einzige, auch nur ansatzweise dokumentierte Fall, in dem Menschen jemals von Haien gefressen wurden. Und das gilt als nicht gesichert, im Gegenteil, war unwahrscheinlich. Also es wurden einfach wahrscheinlich tote Matrosen von Haien gegessen bei diesem Unglück, bei diesem Kriegsschiffsunglück, das wirklich passiert ist. Aber ansonsten gibt es in der gesamten Menschheitsgeschichte keinen dokumentierten Fall, in dem ein Hai einen Menschen gefressen hat. Das ist einfach nie passiert. Jedes Jahr sterben Menschen durch Haiattacken, weil die Haie glauben, du bist eine Robbe oder irgendwas, weil du paddelst. Und dadurch sterben auch Menschen und das ist auch tragisch. Aber Kühe bringen mehr Leute um jedes Jahr als Haie. Kühe. Oder Kokosnüsse zum Beispiel. Es ist gefährlicher, unter einer Palme zu liegen, als ins Wasser zu springen wegen einem Hai. Mhm. Und das ist halt leider die Nachwirkung, die der Film auch hat. Nicht nur fürs Blockbuster-Kino, sondern für die Umwelt. Und das tut mir leider immer noch weh. Das muss man sagen. Das tut der Welt weh, nicht mir. Ja, ich will das nur erwähnt haben, falls ihr auch wegen dem Film Angst habt, ins Wasser zu gehen. Es hat nichts mit den Haien zu tun.
Mhm. Und damit sind wir durch.
Eve und ich beschweren uns ja immer wieder über die böse Kommerzialisierung unserer Lieblingsfranchises. Aber wenn ihr das selbst wirklich besser machen wollt, dann ist vielleicht unser heutiger Partner genau der richtige Partner für euch. Achtung, Werbung, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Shopify. Ihr seid selbst junge und dynamische Unternehmer wie Eve. Ihr sucht einen Partner an eurer Seite, der euch den Rücken frei hält und euch auf eurem Weg zum Erfolg unterstützt, also wie Eve für mich oder ich vielleicht auch für ihn. Dann ist Shopify vielleicht die Commerce-Plattform, die ihr sucht. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen bereits auf Shopify. Darunter nicht nur innovative, moderne Startups, sondern auch ganz traditionelle Familienbetriebe. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einer umfassenden E-Commerce-Plattform bis hin zu einem persönlichen POS-System. Also ein System für Point of Sale. Ich habe das extra nachgeschaut. Und das alles auch für Social Media. Auf Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business unkompliziert und rechtskonform ausbauen und verwalten, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl innovativer Funktionen und zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen vertrauten Ort. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Jetzt auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und damit Werbung Ende. Ja, damit sind wir durch. Ja, ein Filmklassiker. Ich weiß nicht, ob ich dazu mal ein Video machen werde. Jetzt, wo wir so geredet haben, habe ich gedacht, ja gut, ich könnte auch wirklich nur über das Blocking und Staging und könnte ich vielleicht schon ein Video machen und über die Dramaturgie und nicht über nur Trivia und Fun Facts. Aber das ist etwas, das muss ich sacken lassen. Ich denke noch mal sehr stark drüber nach, wenn der Film in 4K noch mal auf Netflix kommt. Weil das war wirklich ein Bummer, dass ich den so gesehen habe. Ich habe mir es dann selber irgendwann schön geredet mit, das ist ja so die TV-Experience. Als ich den damals gesehen habe, habe ich ihn wahrscheinlich auch so gesehen. Da lief der so im Fernsehen.
Weißt du, was ärgerlich ist? Der wurde letztes Jahr noch mal released im Kino und wir beide waren nicht da.
Ja.
Also dieses Jahr gehe ich noch mal zu Jurassic Park. Der kommt jetzt noch mal demnächst in die Kinos. Ich glaube, der kommt sogar in die Kinos, wenn du hier bist, in Berlin. Also könnten wir rein theoretisch zusammen reingehen, ja. Der kommt im April.
Boah, im April wäre eine Möglichkeit. Bin da eigentlich relativ ausgebucht, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich denke drüber nach, auf jeden Fall.
Ich liebe das ja. Du liebst es ja auch, ältere Filme nochmal im Kino zu sehen.
Absolut.
Ich habe vor 2 Jahren, also 1,5, habe ich das erste Mal in meinem Leben The Shining im Kino gesehen. Mhm. Alter. Alter. Ist das krass gewesen. Und es war so lustig, weil ich war ausgerechnet im Kino, dass es nicht so wirklich hat mit der Klimaanlage. Ja. Und es war einer dieser Sommertage, wo du einfach nur schwitzt, wenn du vor die Tür gehst. Und ich war mit Sebastian drin. Das war gerade, als ich Moviepilot verlassen habe. Wirklich so, ich glaube, in der Woche, wo ich Moviepilot verlassen habe. Und wir gehen zu The Shining und wir kleben an unseren Sitzen, alle beide. Und gegen Ende, wenn Jack Nicholson da am Eis so ziemlich erfriert, habe ich ihn irgendwie beneidet.
Ich habe schon 2-mal einen meiner Lieblingsfilme im Kino gesehen. Das war Das fünfte Element. Und ich kann euch sagen, wenn ihr die Gelegenheit mal wieder habt, Das fünfte Element im Kino zu sehen, der perfekte Sommerblockbuster im Kino, weil er so lustig ist und trotzdem so beeindruckende Bilder hat, so ein geiles Pacing, ein ähnlich cooles Pacing wie Der weiße Hai. Ich glaube, das unterschätzt man oft. Viele Filme heute sind so überlang. Ich liebe dieses perfekte Pacing, auch beim weißen Hai. Der ist einfach perfekt auf diese 2 Stunden ausgelegt. Das ist auch bei Jurassic Park so. Der geht nicht länger als das. Und er bietet dir halt in jeder Szene was, auch wenn du denkst, dass da vermeintlich gerade wenig passiert. Du hast es ja so schön gesagt, es passiert mit den Charakteren immer viel.
Ja.
Und diese Szenen sind auch noch unterhaltsam. Ja. Sie sind eben, also das ist die Art von Sommerblockbuster, die ich will, dass die Filme auch unterhaltsam sind, auch wenn es ein Horrorfilm eigentlich ist.
Weißt du, was ich am 26.12., also am 2. Weihnachtstag im Kino gesehen habe?
Herr der Ringe?
Nee, was? Und zwar in 70mm Print.
Das hast du mir erzählt, ganz sicher, aber ich weiß es nicht mehr.
Die Hard.
Nee, das hast du mir nicht erzählt. Doch, das hast du mir erzählt. Geil. Gibt es da 70mm Print?
Ja, aber das war krass.
Ist quasi abgescaled, wenn man so möchte.
Nee, die haben wirklich so eine ganz alte Rolle noch, 70mm, die nur ausgewählten Kinos haben, die extra, es gibt ein Kino, das jetzt so einen Oldschool-Projektor hat, im Hackischen Höfen, und die geben ganz schön viel Geld aus für diese Oldschool-Prints, wo halt teilweise noch die alten Trailer laufen, die dann damals im Kino gezeigt wurden. Wir hatten Trailer, also ich war da auch, bei irgendeinem Tarantino-Film, ich war bei Four Rooms, da lief noch ein Trailer für Bodyguard, ne? Also es ist ziemlich geil. Und so siehst du den Film dann halt. Und ey, das Publikum bei Die Hard, das war der Hammer. Hammer, Hammer.
Das glaube ich sofort. Das wäre ein Film, den würde ich auch gerne so im Kino sehen. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt ein 70mm existiert. Aber der ist ja schon auf 35mm gedreht. Yeah. Das heißt, sie haben eigentlich wahrscheinlich einfach konvertiert auf 70mm.
Genau, genau. Und wir, ich war dort auch bei der die hatten ein Tarantino Film Festival, wo auf diese Art und Weise mehrere seiner Filme gezeigt wurden. Und ich hatte das große Glück, so Django zu sehen, so Once Upon a Time in Hollywood zu sehen und Four Rooms. Das waren die 3. Super geil. Also ey, ich kann dir ja mal ein Programm schicken, wenn mal wieder was ist, was du geil findest und du dann am Wochenende rumkommst, hol ich uns Tickets, machen wir sowas. Ziemlich geil.
Ja, voll gerne. Absolut. Ich muss überlegen, der einzige echte 70mm Film von Tarantino war ja Hateful Eight. Ja. Der war ja wirklich in 70mm gedreht. Und rate, wer jeden einzelnen Frame von den 70mm in der Hand hatte.
Du?
Conny.
Ah, ja,
von der ich vorhin geredet habe. Lass uns da den Kreis schließen, weil sie hat mir ja schon versprochen, dass sie dieses Jahr irgendwann zu uns in den Podcast kommt. Und dann wird sie auch über ihre Arbeit mit Tarantino reden und vor allem auch Spielberg, weil es geht ja um Disclosure Day.
Ja.
Und vielleicht können wir ja noch die eine oder andere Anekdote entlocken, die passend zu dem ist, was wir hier gerade alles erzählt haben. Weil mich würde echt interessieren, wie er live das Staging und das Blocking und so weiter inszeniert. Weil sie ist ja direkt davon betroffen als Kameraassistentin. Und ich glaube, das wird noch mal spannend.
Yep, alrighty. Dann hast du ein tolles Schlusswort?
Nee, nicht wirklich. Aber ich muss euch auch sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Das sagen wir nämlich nie. Ich schreibe das jedes Mal in das Skript rein. CTA, Call to Action. Weil ich denke, das soll man ja eigentlich tun. Aber wir tun das nie. Ihr seid einfach so treu, was auch toll ist. Ich sag's jetzt trotzdem mal. Wenn euch das gefallen hat, vergiss es nicht zu liken, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es gerne. Und wenn kein Dislike, sondern geht einfach. Und wenn ihr das mit Conny nicht verpassen wollt und mehr Anekdoten über den echten Steven Spielberg hören wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und als Ende bräuchten wir eigentlich schon einen One-Liner oder einen Monolog. Und ich habe jetzt vergessen, einen rauszusuchen. Wir hätten jetzt so schön was von Quint nehmen können, weil das kannst du bestimmt im Schlaf.
Warte. You know the thing about a shark? He's got lively eyes, black eyes, like doll's eyes. When he comes at ya, he doesn't seem to be living until he bites ya. And those black eyes roll over white.